3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Podcast ohne richtigen Namen, Folge
77.
77. Und
sicher?
Nein. Und damit herzlich willkommen zurück. Ziehst du dir ernsthaft?
Naja, wir sitzen, ich weiß jetzt nicht, ob wir einen Sicherheitsabstand einhalten. Wir sind ja zum ersten Mal, Leute, wir haben lange Corona-Pause gemacht.
Wie durch eine Tür. Was ist los? Der hat sich einen Mundschutz gerade angezogen.
Wir sitzen wieder in der Kammer, Georg. Wir sind wieder zusammen. Wir können uns wieder in die Augen gucken. Und ich dachte, macht man so.
Eddie, ja, finde ich gut. Ja. Also es klingt dann halt scheiße, aber...
Aber darauf kommt es ja beim Podcast auch nicht an.
Nö. Ach, hör mal, wenn die bei Sky, wo man wie viel, 30, 35 Euro im Monat für Fußball bezahlt, immer alle mit Mundschutz, den sie immer unter der Nase oder im Mund hängen haben, weil das Ding verrutscht und sie sich nicht trauen, das zu bewegen, ihre Berichterstattung machen, warum dann nicht auch ein gesunder Podcast, der halt klingt wie durch eine Tür.
Kann mir jemand sowieso mal erzählen, warum die irgendwo in der Kabine stehen und dann einen Mundschutz anhaben, wenn sie mit ihrem Partner, der am Feld steht, redet?
Nee, nicht nur in der Kabine, die standen ja zum Teil auf der Tribüne, also im Zuschauerbereich. Also
locker 10 Meter zwischen denen, ja.
Vierte Reihe von der Tribüne, da mit so einer langen 3 Meter Angel oder so den Ton und dann noch mit Mundschutz.
Ja, aber keiner weiß wirklich genau, wie weit Schweiß auch ansteckend ist. Mhm. Und wie weit Schweiß. Schweiß. aber ich habe gute News. Erstmal vielleicht ganz kurz. Liebe Leute, es tut uns leid, dass es letzte Woche nicht stattgefunden hat. Es war allein Georgs Schuld.
Ja, das stimmt.
Und aber ich muss sagen, Georg, du klingst auf jeden Fall deutlich besser als noch vor 2 Wochen. Wie geht's dir denn? Alles cool?
Ja, das ist immer so tagesformabhängig, habe ich so das Gefühl. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass meine Stimme sich dann immer verabschiedet, wenn ich irgendwie zufällig gerade Schmerzen habe oder sonst irgendwie was. Ja, ich habe noch im Moment eine Chemo vor mir nächste Woche und bin dann mit den Chemos durch, also mit den postoperativen Chemos, und ich hoffe, dass dann nie wieder welche kommen werden, / müssen.
Deshalb ging es dir schlecht.
Was?
Ich dachte, es ging um die Fortuna.
Oh, den Witz hast du dir notiert. Wo ist dein Notizzettel, Eddie? Der kommt nicht aus dem Bauch. Aber das ist nicht schlecht.
Ja, sagen wir mal so, es hat bestimmt nicht geholfen.
Ja, pass auf, ich sag das eine erst zu Ende, dann sage ich was zum anderen. Auf jeden Fall ist das immer ein bisschen problematisch und hat immer mit sehr, sehr großen Schwankungen in der Verfassung zu tun. Das passt auch wie bei der Fortuna, ne? Mhm. Und deswegen war die letzte Woche war leider nicht so in die Hochform der Verfassung. Und ich hoffe, dass ich jetzt Glück habe und das beim nächsten Mal nicht passiert. Dass wir das dann erstmal so weit hinter uns haben. Und was die Fortuna betrifft, ich bin da sehr unaufgeregt. Also wenn man schon seit längerer Zeit Fortuna-Fan ist oder Fußball-Fan ist und sich jetzt seinen Verein nicht danach aussucht, wer am meisten gewinnt, dann kann man halt durchaus damit leben, dass der Verein halt mal in der zweiten Liga spielt. Da haben wir Schlimmeres mitgemacht. Also dritte Liga, vierte Liga.
Ich war in der Oberliga, habe noch Fortuna gegen Ratinger Verein bei mir in die Ecke gesehen im Stadion. Ich habe ja in Rating gewohnt. Hat Fortuna gegen Rating gespielt.
Sag mal, da sprichst du aber was Interessantes an, Georg. Dieses Thema, dass Leute sich einen Fußballverein aussuchen.
Nach Erfolg.
Nach Erfolg. Da wüsste ich gerne mal, wie ihr dazu steht, weil ich kenne... Also ich kenne einige Leute, zum Beispiel sind die Liverpool-Fans. Und dann denke ich mir so, wieso?
Richtige Fans oder Klopp-Supporter?
Nee, schon, also zumindest nach außen hin schon so mit.
Also quasi wie du Eintracht-Fan bist, so sind die Hauptfan von Liverpool.
So versuchen sie das zumindest darzustellen, ja.
Okay.
Und ich
seit langem? Also seit 20 Jahren oder so, weil zum Beispiel Campino ist ja Fortuna-Fan und auch Liverpool-Fan und der ist das ja seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren oder so.
Kann ich nicht sagen, also wahrscheinlich würden die sagen, schon lange aufgefallen ist es mir natürlich erst, nachdem Kloppo irgendwie da ist. Das war ja auch so, als Kloppo Dortmund übernommen hat und zwei Meisterschaften und Champions League und alles geholt hat, da fing es ja dann plötzlich an, dass plötzlich überall bekannte Dortmund-Fans waren, die man vorher so nicht wahrgenommen hat.
Ich glaube, das regt auch einige von den alteingesessenen Fans der entsprechenden Mannschaften auf. Diese im Englischen heißen die so Bandwagoner, ne?
Ja.
Die dazukommen, wenn halt die Titel gewonnen werden. Und die man auch ganz gut daran erkennt, dass die sich selbst und ihren Verein in erster Linie über Siege definieren. Ich kriege das immer in so gewissen Twitter-Diskussionen zum Thema Fußball mit, dass es so zwei Vereine in Deutschland gibt, die so eine Klientel haben, die persönlich angegriffen sind, wenn man auch nur einen Scherz macht darüber, dass ihr Verein nicht gewonnen hat oder sonst irgendwas, die richtig sickig sind. Und das kann ja nicht davon kommen, also die anderen Fans, ich weiß nicht, Bremen-Fans und die Düsseldorf-Fans und ich weiß, die Frankfurt-Fans auch, die hauen immer als erstes auf ihren eigenen Verein drauf, wenn es nicht läuft. Und ich glaube, das kann halt nur dann so extrem sein, wenn man halt so extrem Wert darauf legt, dass man halt Erfolg mit der Wahl seiner Mannschaft verbindet. Ne?
Ich mein,
muss ja nicht Fußball sein, sieht ja auch Patriots-Fans im Football oder so.
Ja, ich finde das ja
verrückt, die sind sechsmal Champions geworden, plötzlich sind alle Patriots-Fans.
Ich finde es generell ja nicht verwerflich, dass Erfolg auch ein Kriterium ist, was einen zu einem Verein, sage ich mal, hingezogen.
Ja, es ist ja schon mal was einen darauf aufmerksam macht.
Aber was ich halt schwierig finde, ist, wenn es einfach so eine komplette Willkür ist, wenn du überhaupt keine Verbindung zu dem Verein hast, weil das ist natürlich einfach, Liverpool-Fan zu sein oder Barcelona-Fan zu sein.
Wobei ich halt finde, Liverpool ist das schlechteste Beispiel. Die sind halt so erfolglos gewesen in den letzten Jahrzehnten, dass also wirklich sprichwörtlich einen Titel haben sie jetzt geholt. Sie haben vorher noch eine Champions League geholt. Also nicht nur letztes Jahr die Champions League, sondern davor irgendwie 2000, keine Ahnung, 9, 6, ich habe keine Ahnung. Irgendwann zwischendurch hatten sie auch nochmal die Champions League. Da sind halt, finde ich, so Vereine wie Real oder Barca oder in England Manchester United. Was das für ein Bohai war damals, nachdem die München geschlagen hatten in dem Finale, wie viele plötzlich Manchester United-Fan waren in Deutschland.
Ich kann das nicht ernst nehmen, ich habe mir die Eintracht auch nicht ausgesucht, muss man an der Stelle sagen. ich bin ja nicht so bescheuert und suche mir dann einen Verein aus oder HSV-Fans. Das, vor denen habe ich Respekt, vor den HSV-Fans.
Ja, aber HSV war ja auch mal gut.
Ja, aber...
Ich meine, das kommt einem jetzt lachen wir darüber, wenn wir sagen HSV und die waren mal gut.
Aber
sehr lange her, Leute.
Die waren aber jetzt auch kein Verein, wo du sagen kannst, ich bin HSV-Fan, ich habe den Gewinn gebucht.
Na gut, das nicht. Wann ist jetzt Meister? 83 oder so? Ich weiß es nicht.
Zum HSV fällt mir nur die Geschichte an. Ich bin ja jetzt seit 15 oder 16 Jahren in dieser Stadt und jedes Jahr haben sie eigentlich angekündigt vor der Saison, dass sie mindestens ja eigentlich international spielen müssten, aber eigentlich auch ein Anwärter auf den Titel irgendwann sind, also so grob gesagt. Also,
gut, aber die haben ja teilweise gerissen, international gespielt
ja, in den letzten 20 Jahren. Ich glaube, einmal Viertelfinale erreicht, lass mich nicht
lügen. Na, immerhin, wann hat Fortuna das letzte
Jahr gespielt? Ja, aber sonst nichts. Sonst nichts erreicht.
Da geht es natürlich auch um andere Faktoren, um Wirtschaftsfaktoren, um Größenverhältnisse. HSV aber ist natürlich
genau, eine große Stadt. Genau, ja, von der Stadt her kann das halt hinkommen. Also
großer
Verein, haben sie in der Vergangenheit
Fan,
ja schon gemacht.
Große Fanbase, also da gibt es genau, schon einige Gründe.
Große Stadt, große Fanbase, also grundsätzlich spricht da ja nichts gegen. Ist ja nicht so, als ob irgendwie jetzt ein Wuppertaler SV sagt, unser Anspruch ist Champions League in den nächsten 10 Jahren.
Naja, aber das...
Habt ihr das mitgekriegt mit der Hertha? Wenn du nochmal 150 Millionen reingefallen hast?
150 Millionen, ja, habe ich gelesen eben.
Das heißt, du hast jetzt einen weiteren Verein, der sozusagen querfinanziert wird. Im Prinzip ist die halbe Liga mittlerweile von einem Mäzen oder einem Geldgeber gesponsert. Und
ja, und an.
Also ja. Das ist schon, ich finde das, aber okay.
Aber die ersten 120 ja. Millionen, die er reingetan hat, die haben sich ja richtig mal so richtig gelohnt.
Na, das wirst du nächste Saison sehen. Die haben natürlich Spieler geholt, die auch... Talente sind, teure Talente, die werden sicherlich im Sommer nochmal aufrüsten und ich bin mir sicher, die Hertha wird nächste Saison zu den internationalen Kandidaten gehören.
Meinst du?
Ja, glaube ich schon. Also was man so hört, muss man natürlich mal abwarten, wie die auf dem Transfermarkt tätig werden, also aber die haben so viel Geld.
Also der Transfermarkt ist kaputt und die Preise sind kaputt und wenn man dann 150 Millionen investieren würde, ich weiß nicht, ob der 150 Millionen wirklich in Transfers stecken will, aber dann kann man vermutlich ein bisschen was bekommen, was man sonst nicht bekommen könnte, wenn ich mir angucke, zu welchen Preisen jetzt irgendwie Werner und Sané transferiert worden, die werden irgendwie noch vor einem Jahr vermutlich fürs Doppelte weggegangen.
Naja, vor allen Dingen gerade jetzt in der Corona-Krise, wo andere Vereine eben aufs Geld achten müssen oder durch die Zuschauereinnahmen auch enorme, also die mangelnden Zuschauereinnahmen enorme Einbußen haben, ist es natürlich dann geil, wenn du einen Geldgeber hast, der oder einen Finanzier hast, der das sozusagen komplett übergehen kann. Also du kriegst sogar in Zeiten, wo es allen anderen schlechter geht, kriegst du sogar noch mehr fürs Geld. Also es ist schon ein krasser krasse Wettbewerbsverzerrung einfach. Und was mich daran ankratzt,
sagen, einen Sponsor zu haben, ist krasse Wettbewerbsverzerrung,
weil das ist
völlig unterschiedliche Beträge.
Da könnte man jetzt noch ins Detail gehen, aber das ist natürlich Quatsch, weil ein Sponsor auch nicht so viel geben kann, wie er will einfach. Also das ist ja geregelt. Die umgehen ja die 50+1 Regel bei Hertha mit dieser komischen GmbH. Und ich finde das halt irgendwie. Was mich daran eigentlich nur ärgert, ist, dass es nicht auf Erfolg münzt. Wenn ein Verein für Erfolg hat, soll er auch viel Geld verdienen, okay. Aber die Hertha spielt doch seit Jahren einfach nur absolute Grütze und durch Knopfdruck sind die jetzt einfach ein Top-Verein. Das geht mir auf
die Sache. Sie zeigen, ob sie durch Knopfdruck ein Top-Verein sind?
Ja, zumindest vom Geld her. Und wenn wir die aktuelle Tabelle nehmen, dann sehen wir, dass sie in einer 1:1 Abbildung mehr oder weniger, also bis auf, glaube ich, 2 Ausnahmen. Es gibt natürlich immer mal so eine oder 2 Mannschaften, die ein bisschen eine Überraschung sorgen, aber ansonsten kannst du die Geldtabelle ist mehr oder weniger exakt die aktuelle Bundesliga-Tabelle.
Was meinst du mit Geldtabelle?
Etat-Tabelle. Das, was der Verein zur Verfügung hat, um in Personal zu stecken.
Mhm. Ja, und das ist halt eine starke Korrelation, das ist klar.
Es ist halt einfach krass irgendwie. Ich finde das scheiße. Es ist auch scheiße für Traditionsvereine, die eben keinen Geldgeber haben. Mittlerweile ist die zweite Liga fast geiler als die erste Liga. Das sind geilere Vereine.
Nächste Saison sowieso.
Ja, überleg mal, was teilweise für Traditionsvereine. Egal, wir reden zu viel über Fußball, glaube ich. Ich glaube, wir können nochmal eine neue Anmoderation machen für alle Leute, die geskippt haben. Naja, muss auch mal sein. Das ist immerhin Saisonabschluss und Fortuna ist abgestiegen. Da kann man auch mal ein bisschen über Fußball
reden. Die Frage ist ja tatsächlich.
Die zweite Liga ausgesucht.
Wie sieht die nächste Saison überhaupt aus? Können wir mal wieder ins Stadion? Ne? Das ist doch die Frage, die mich.
Ich glaube, bis Ende des Jahres.
Theoretisch könnten wir Düsseldorf 2-mal in Hamburg sehen.
Ja, ich glaube auch bis Ende des Jahres bisschen.
Stimmt, ihr könntet wirklich zum. Ja. Ihr könntet Düsseldorf hier in Hamburg sehen, ja?
Ja, sogar 2-mal, aber nur wenn bis dahin wieder also, Zuschauer erlaubt
sind. Wieso denn 2? Achso, 2-mal?
Pauli, HSV.
Oh ja.
Kann natürlich nicht sein.
Ist schon krass. Leute, mal was ganz anderes. Ich habe hier mal wieder eine Millionenidee für euch.
Oh, warte. Ja, okay, ich hab gleich noch eine Frage, wo wir gerade beim Fußball waren.
Dann hau raus. Dann hau du raus erstmal.
Pass auf, ich habe neulich Fußball geguckt und jetzt die Frage an euch. Wisst ihr, es klingt super simpel, aber wisst ihr, wofür alle Linien auf dem Feld gut sind? Also jetzt, ich will nicht sagen, ich weiß es und werde es euch jetzt referieren, aber ich habe irgendwie ein Spiel geguckt und habe mir dann gedacht, kann ich die exakte Definition sagen, welche Entscheidungen alle anhand dieser Linie getroffen werden?
Ich glaube schon.
Zum Beispiel die Spielfeldumrandung.
Also frag mich mal.
Das, wo ich nicht sicher war, ob ich überhaupt weiß, wofür das Ding gut ist, ist dieser kleine Viertelkreis, ist nicht mal ein Viertelkreis, dieser kleine Kreisausschnitt am 16er. Ich glaube, der ist der Abstand, den Mindestabstand für den Elfmeter, oder?
Das ist die Spieler, das ist der Mindestabstand beim Elfmeter, den die Spieler nicht betreten dürfen, ne?
Hat das sonst noch irgendeine Bewandtnis, nee.
Dieses kleine Kreis? Weißt du, was ich dachte, was es früher ist? Nein. Ich dachte, dass das noch so ein dass das ein Abstoßbereich ist für den Torwart. Dass wenn er den Ball in die Hand nimmt, um den Ball wegzutreten, dass er, wenn er in die Richtung rennt, dass er sozusagen noch einen Meter länger den in der Hand halten darf. So, damit diese. So, das ist total bescheuert.
Ich bin froh, dass du nicht Torwart gespielt hast.
Dann den ein oder anderen Freistoß.
Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass die Torleute ja früher gar nicht so weit mit dem Ball rausgehen durften? Oder mussten die nicht sogar den Ball prellen?
Die konnten den Ball in die Hand nehmen.
Die
konnten
in die Hand nehmen sogar.
Das ist noch nicht so lange her.
Ja, aber ganz früher, da durften die doch, mussten die doch irgendwie prellen zwischendurch und durften. War das nicht so?
Nee, sind nicht, wir bei der nicht, gleichen Sportart?
Ich wüsste nicht, dass es beim Fußball so war, eher im Gegenteil.
Oder also, nur 3 Schritte oder so? Oder die durften nur 3 Schritte machen?
Wieder in die Hand und hält ihn wieder für 10 Sekunden.
Ja, die durften doch nur 3 Schritte machen früher, oder?
Mit dem Ball in der Hand, meinst
ja,
du?
Ja, ja.
Ach so, das kann sein, ja.
Ne? Also, dann haben die den Ball gefangen und dann durften die nur 3 Schritte. War das nicht irgendwie so?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Okay, Mann. Ich weiß es auch nicht, ich glaube nicht. Aber ich weiß es nicht genau. Aber es wäre natürlich bescheuert, wenn sie die ganze Zeit mit dem Ball in der Hand irgendwie durch den 16er laufen dürften. Oder durften.
Kennt ihr zum Beispiel die andere Sportart, aber beim Basketball unterm Ring gibt es doch noch so ein So ein Halbkreis, wisst ihr, wofür der ist? Wisst ihr überhaupt, dass dann halt noch einer ist? Ihr kennt
durch die. Ja, das sind doch die 3 Sekunden.
Ne? Ach, du bist eine Laberbacke.
Nee, da musst du 3 Sekunden
drin. In der Zone. Ich versuche, ja. das Basketballfeld vorzustellen. Ich weiß nicht, welchen Kreis du meinst.
Aber darf ich dir raten? Ja. In diesem Kreis darfst du keinen Spieler mehr angehen. Also darfst du da nicht mehr verteidigen. Wenn er da abspringt, darfst du nicht mehr rein.
Nein, nicht.
Aber so ungefähr.
In Europa,
du kannst
USA?
Dort kein Offensivfoul begehen. Wenn dort eine Verteidigungsposition bereits eingenommen wurde,
ja.
Dann gilt es nicht mehr als Offensivfoul.
Ja, okay, fast.
Aber egal. Okay, ich merke schon, ihr seid keine Basketballfans.
Du wolltest was sagen. Ich habe Basketball gespielt jahrelang und ich weiß nicht mal, welcher Kreis das ist.
Den gab es damals auch noch nicht. Das war ja, wann hast du gespielt? 1960 oder sowas?
1960, genau.
Ja, da gab es das noch nicht. Das ist noch nicht, gibt es auch noch nicht so lange.
Warte, ich habe noch eine. Der 5-Meter-Raum.
Ja.
Im Fußball.
In dem darf der Torwart nicht angegangen werden.
Ja, das hört man immer so. Wie genau lautet die Regel dafür?
Der Torwart darf nicht angegangen werden.
Er darf normalerweise nicht behindert werden beim Abschlag so oder so, egal wo er den Abschlag macht, zum Beispiel.
Also ich glaube, du darfst dort nicht im Wirkungsbereich des Torhüters dich
aufhalten. Wir müssen mal raus, die Regel rausfinden und mal ja, anschauen, wie genau die sich liest. Weil ich kenne das halt auch nur mit irgendwie, der Torwart ist da irgendwie besonders geschützt.
In dem Bereich ist jede kleinste Berührung mit dem Torwart schon strafwürdig und wird gegen die offensive Mannschaft gewertet. Also kleinste Rempeleien oder angehen, wenn der Torwart springt und den Ball hat oder wenn er den Ball auf
Im
der Hand
Torraum
hat.
Im Torraum gilt kein besonderer Schutz für den Torhüter. Dieses auch bei Kommentatoren weit verbreitete Gerücht resultiert aus der bis 2012 im DFB-Regelbuch enthaltenen Anweisung, der Torwart darf nicht gerempelt werden, außer er hält den Ball.
Im Torraum?
Ja.
Das ist, ja der Torraum,
ist das
oder?
Der Torraum, die 5 Meter?
Der Torraum ist der 5 Meter Raum. Warte mal, hier, pass auf. Torraum.
Der ist übrigens voll riesig, ne? Dieser 5-Meter-Raum, beziehungsweise der Strafraum. Ist mir neulich aufgefallen, als ich überlegt habe, wie viel das so in Quadratmetern eigentlich ist.
Aber
ich glaube, der ist größer als meine Wohnung, als unsere Wohnung.
Aber das ist mir jetzt aber neu. Das hört man doch ständig.
Das, mit Meter.
Das bereits genannte Verbot des unsportlichen Bedrängens des Torwartes, wobei die Schiedsrichter angewiesen sind, dies insbesondere im eigenen Torraum zu unterbinden, führt im volkstümlichen Regelwissen zur Annahme, der Torwart habe im Torraum Sonderrechte. Also doch, ja, was denn jetzt?
Ich glaube, wir haben recht.
Das ist jetzt aber schon wieder ein...
Haben wir eine Lücke aufgetan im DFB-Regelwerk?
Das ist so ein bisschen wie diese halbe Legalisierung von Marihuana, dass du darfst es rauchen, aber nicht besitzen. So klingt das irgendwie für mich. So, du darfst ihn nicht anrempeln, aber er hat keine Sonderrechte. Was denn jetzt?
Eben, also was nun?
Das müssten wir, also das glaube ich
nicht. Steht da irgendwas, mit Torwart oder ist das anders definiert?
Der Torwart darf maximal 6 Sekunden den Ball mit der Hand kontrollieren, wusste ich auch nicht. Wusstet ihr das?
Ja, ja.
Dass es begrenzt ist zeitlich, wusste ich, aber dass es genau 6 Sekunden sind, wusste ich nicht. Ich habe neulich einen alten Kicker gelesen, wo sich der Kicker-Autor darüber beschwert hat. Also die Diskussion war, dass man damals noch keinen Torwart auswechseln durfte, egal was ist. Man durfte den Torwart nicht wechseln. Mhm. Und dann hat er halt Beispiele genannt von Torhütern, die sich halt teilweise schwer verletzt haben. Das war ein Kicker von 1963. Und vielleicht habt ihr mal von, ich glaube, Trautmann oder so hieß der, das ist ein deutscher Torhüter gewesen, der bei Manchester City gehalten hat und sich irgendwie so einen Nackenwirbel gebrochen oder was ganz, ganz, ganz krasses, während eines Spiels und der auch nicht ausgewechselt werden durfte. Und ich musste sehr schmunzeln, weil er dann diesen Artikel beendet hat, der Autor, dass er halt sagte, würde es zwar an sich gut finden, wenn man in so einem Fall, wo der Spieler verletzt ist, auswechseln darf, weil die Regelung war halt, dass dann ein Feldspieler ins Tor gehen darf, muss, wie auch immer, so wie wenn jetzt der Torwart rot kriegt und man keinen Auswechseltorwart mehr hat, ne? Sonst könnte man ja wechseln und noch einen Torwart reinbringen. Es muss halt ein Feldspieler dann rein. Und dass er das schon gut finden würde, wenn man dann auch einen Torwart auswechseln würde, aber da das ja taktische Möglichkeiten eröffnen würde, könne das nicht im Sinne des Fußballs sein. Und das finde ich so geil. Das ist halt über 50 Jahre her und etwas, was für uns eine völlige Selbstverständlichkeit ist, für mich zumindest, dass man einen Torwart wechseln darf, wenn er verletzt ist, war damals etwas, was sie nicht nur diskutiert haben, sondern wo eine Fachzeitschrift einen Artikel veröffentlicht hat, in dem sie gesagt hat, es kann nicht im Sinne des Fußballs sein, wenn man einen verletzten Spieler auswechseln darf. Und das im Rahmen dieser ganzen VAR und sonst was Diskussion der letzten Jahre passt das wie die Faust aufs Auge. Dieselbe Diskussion, genauso blödsinnig, vor über 50 Jahren schon. Ja. Oder eine sehr ähnliche, sagen wir es so.
Ey, apropos hier Linien, ne? Ich war, kennt ihr noch? Das gab es mal eine Zeit lang in, ich glaube, in dem Frankfurter Tennis-Turnier, ATP-Finale oder sowas, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es ist. Jedenfalls, wenn die Doppellinien auf dem Tennisfeld nicht sind, wisst ihr das? Kennt ihr das? Wenn einfach nicht doppelt gespielt wird und deshalb lassen die Linien weg aus, weiß ich nicht, Sparmaßnahmen für Kreide oder sowas. Auf jeden Fall, und das, wie weird das aussieht, wie komisch das aussieht.
Komisch aus, das Feld, ne?
Du kannst dich gar nicht so richtig so, dabei brauchst du sie ja de facto nicht, wenn du nicht doppelt spielst.
Ja.
Brauchst du einfach nicht. Das Tennisfeld, wenn du alleine spielst, sieht einfach anders aus. Aber wir sind gewohnt, ein Doppelfeld immer zu sehen.
Das stimmt.
Ist doch komisch.
Du spielst wieder Tennis, ne?
Ich spiele wieder Tennis.
Ich habe dein Outfit gesehen.
Beschreib nochmal ganz kurz. Ich habe mich heute angemeldet im Verein.
Oh, echt?
Ich habe mich heute im Tennisverein angemeldet.
Haben die gesagt, melde dich doch mal an, du bist sehr gut? Oder hast du gesagt, ich melde mich jetzt an?
Die haben mich spielen sehen und haben mir einen Vertrag angeboten.
Für den ich
zahlen muss.
Guter Vertrag.
Ich fand deine Mütze, Sonnenschirm, eine Schirmmütze, ne?
Ein Sonnenvisor.
Und noch eine Sonnenbrille darunter.
Ja, die Sonne, es war ja auch sehr sonnig. Aber ich muss sagen, ey, Tennis ist so eine geile Sportart. Es macht so unfassbar Spaß. Ich habe immer noch Muskelkater und das ist jetzt fast 4 Tage her. Und es macht so unfassbaren Spaß und ich bin richtig froh. Und Leute, ich dachte so, Tennisverein, ach nee, da ist ja so 2000 Euro Aufnahmegebühr, bist so in so einem Bonzenclub und zahlt sich da dumm und dämlich. Das lohnt sich doch nicht für so wenig, wie ich spiele. 15 Euro im Monat.
What?
Das ist ein Schnäppchen.
15 Euro im Monat, die haben 7 Tennisplätze, die du einfach nutzen kannst. Haben halt nur Freiplätze, also nur draußen, nur Ascheplätze, aber die sind voll in Ordnung, in Schuss, die werden gewässert, die werden gepflegt. Für 15 Euro im Monat.
Moment, du musst nichts für den Platz selber zahlen?
Nein.
Oh, das ist echt günstig. Ich hätte gedacht, 15 Euro und dann halt noch Platzmiete.
Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch echt Wahnsinn.
Wir werden Tennis echt gut.
Und das ist 10 Minuten hier von mir und ich finde das richtig geil. Und ich bin gerade dabei, alle Leute zu motivieren. Ich habe ja 25 Jahre nicht Tennis gespielt, ne? Und stand jetzt zum ersten Mal wieder, außer mal so eine Matz gedreht für eine Sendung, ansonsten nie wieder Tennis gespielt und ich habe es immer noch drauf, Leute.
Also kannst du einen richtig guten Überkopfaufschlag oder?
Ja, sicher.
Ich kenne auch die Zeiten, als es nur weiße Klamotten erlaubt waren auf dem Tennisplatz.
Ja.
Und da wurde so ganz komisch angeguckt. Selbst hier in Deutschland auf dem Tennisplatz, ich habe mir eine weiße Hose nicht mit, sagte ich zu meiner Mutter, und die hat mich da ganz böse angeguckt.
Klar,
und die sind dann wirklich alle in weiß aufgelaufen.
Heißt es nicht sogar der weiße Sport?
Ja.
Ja.
Und dann irgendwann kam eine blaue Hose und guck mal, die blaue Hose.
Nee, irgendwann kam Andre Agassi. Ja. Mit Perücke, mit Stirnband und ich hatte diese Jeanshosen, mit eingenähten, haben wir schon drüber gesprochen, mit den Radlerhosen.
Ja, ja. Ja, okay. Mit dem Jeans-Look und der war ja auch der totale Rebell.
So, machen wir weg vom Sportlichen. Ich habe jetzt auch eine Frage an euch.
Ja, erst kommt meine Millionen-Idee.
Ach ja, so, die Millionen, stimmt.
Oder wollt ihr etwa nicht partizipieren?
Gerne, doch.
Ich möchte an der Stelle
gebrauchen.
Ganz kurz einen Disclaimer noch vorher raushauen. Wenn da draußen jetzt ein Zuhörer diese Idee hört und sagt, fuck, die ist gut, die klaue ich ihm. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil, sind wir ehrlich, ich werde es nicht umsetzen. Aber wenn ihr da draußen das macht, weil ihr seid noch jung, ihr seid dynamisch, ihr habt gerade geerbt, keine Ahnung, ihr wisst nicht, wie ihr investieren sollt, Immobilienmarkt scheint voll zu sein, Bitcoin stagniert, keine Ahnung, Gold weiß man nicht, die Krise und so weiter. Und ihr wollt in diese Idee investieren. Ihr habt meinen Segen, diese Idee von mir zu klauen. Ich möchte nur eins. Wenn ihr in 10, 15 Jahren steinreich seid, dann denkt bitte an diesen Moment, an dem ihr von mir diese Idee geklaut habt und schickt ihr mir einfach entweder Anteile oder Geld einfach so in einem Briefumschlag und sagt, ey, wir kennen uns nicht. Aber damals, beim Podcast ohne richtigen Namen, hast du mein Leben verändert.
Aber ist
und hier sind,
können wir das nicht einfach allgemein machen? Immer wenn wir irgendwas sagen, was das Leben einer Person positiv verändert, soll die uns in 10 Jahren Geld schicken?
Und was ist, wenn es negativ ist, dann können wir vorbeikommen und uns aufs Maul hauen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, kann denn eine Idee so toll sein und attraktiv für jemanden sein, wenn erst in 15 Jahren die Millionen rüberkommt? Ja, da würde ich jetzt weghören und sagen, ey, Alter, mach mal eine Millionenidee, für die ich jetzt in 2 Jahren habe. Ich brauche mein Geld jetzt.
Quatsch. Es geht ja pass auf, ich will ja eine Million geschenkt kriegen. Das heißt, damit ich eine Million geschenkt kriege, muss die Person ja richtig viel Millionen gemacht haben. Also in dem Moment, wo das ein Multimillionen-Franchise ist, will ich, verstehst du? Ja, und das baust du natürlich.
Aber
ich
die erste Million Idee, kommt früher.
Ich glaube an die Idee. Ich glaube, dass die erste Million noch im ersten Jahr.
Aber du musst ja auch erstmal eine Idee haben, die nicht nur so gut ist, dass sie sich durchsetzt im Sinne von Leute nutzen ist, sondern dass sie auch noch monetarisiert werden kann. Das war ja auch bei den ganzen Riesen von heute, hat es ja teilweise ein Jahrzehnt gedauert, bis das der Fall war.
Das ist das Gute an meiner Idee.
So YouTube zum Beispiel, ne? Die haben doch Ewigkeiten Probleme gehabt, ja, überhaupt den Kram zu monetarisieren.
Ja, aber das ist das Gute an meine Idee ist im Prinzip fertig zum Verdienen.
Komm, hau raus.
Okay.
Ich bin ganz ohr.
Das Problem ist, es wird nicht jeder nachvollziehen können. Es hat nämlich mit TikTok zu tun.
Mhm. Piepst hier was? Ja, sind das deine E-Mails? Weil du kriegst so viele E-Mails, glaube ich,
hört die ganze Zeit.
Ja,
das ja.
Dingelselt hier immer.
Also, man muss dazu TikTok können. Ich nehme an, ihr seid zwei alte Säcke, ihr kennt TikTok nicht. Und da unsere
Meine
Zuhörer.
Kennt TikTok nicht.
Ja, das stimmt. Und unsere Zuhörer werden es vermutlich auch nicht kennen. Und das ist auch in Ordnung. Ich bin mittlerweile auf dem TikTok-Drip. Ich kenne mich
ist
damit aus.
Ist das nicht
aus.
So ein chinesisches Ding?
Ist doch scheißegal. Wer meine Daten klaut.
Leute, die dann besonders besorgt sind und ihr Facebook-Profilbild und Twitter-Bild ändern, wenn egal. China irgendwas macht.
Nehmt meine Daten.
Ich bin ganz interessiert, ich möchte mir da auch ein Profil machen.
So, also TikTok und folgendes. Auf TikTok, TikTok ist ein bisschen, für alle, die es nicht kennen, muss man sich so vorstellen wie Insta-Stories. Okay, jetzt sagen Leute, was ist eine Insta-Story? Kleine, kurze Filmchen. Stellt es euch einfach so vor. Im Gegensatz zu einer Insta-Story ist 15 Sekunden lang TikTok, ein TikTok-Video kann, glaube ich, nagel mich nicht drauf fest, eine Minute lang sein. Der Unterschied ist, du kannst pausieren in der Aufnahme. Das kannst du mittlerweile bei Instagram mit Reels auch, aber das ist erst neu und geklaut jetzt quasi von TikTok. Das war das besondere Alleinstellungsmerkmal von TikTok. Das heißt, du kannst, also, jetzt war...
Schon wieder eine Mail.
Das kann aber jetzt nicht von mir gewesen sein. Vielleicht ist es von dir.
Nein, ich habe mein Mailprogramm ausgemacht. Mach mal aus. So.
Also,
ja.
Du kannst... Stell dir vor, du drückst den Aufnahmeknopf, ich filme dich, Jochen,
ja.
Und dann stoppe ich den Knopf, filme, du ziehst den Kostüm an und ich drücke auf Fortsetzen in der gleichen Position, dann sieht es so aus wie ein Bildschnitt halt, ja, und das kannst du dann hochladen. Das heißt, du kannst Schnitte machen innerhalb eines Videos, das du hochstellst. Klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, öffnet aber natürlich Tür und Tor für allerlei Sachen, die du eben machen kannst. Leider wird das nicht oft kreativ benutzt, sondern tatsächlich wird TikTok meiste Zeit dafür benutzt, dass Leute irgendwelche Challenges tanzen. Also es kommt irgendein Pop-Song raus oder irgendein Song, der irgendeinen lustigen Text hat oder ein memorables Melodie und die Leute tanzen dann dazu irgendeinen Tanz und dann macht jeder diesen Tanz. Super dumm, super lame, aber ist nun mal einfach so und geht immer viral und die Leute machen dann alle diesen Tanz und machen diese Challenges nach und alle tanzen dann diesen Tanz für einen Monat oder keine Ahnung was. So, wer fährt drauf ab? Junge Menschen. Und jetzt kommt's. Stellt euch vor, ihr macht die erste TikTok-Tanzschule auf. In dieser TikTok-Tanzschule kommen die Jungen, die Kids ab 6 bis 16, sage ich mal, oder von mir aus 6 bis 20 so, die die ganze Zeit vor TikTok gucken und die wollen diese ganzen Choreografien und diese Tänze machen, die oft auch komplizierte Choreografien sind. Und du hast einen Tanzlehrer und du gehst da hin und er bringt denen diese Choreografien bei mit den original TikTok-Songs, die da auch gespielt werden, so dass die Kids nach Hause gehen können und in diesen TikTok-Challenges mitmachen können.
Ich glaube, das ist eine Riesenidee, weil man auch nicht mal als ausgebildeter Tanzlehrer sein muss. Das könnte ich auch. Du musst einfach so tun, als könntest du das.
Du musst ihnen einfach nur die Songs beibringen und es macht in der Gruppe macht's mehr Spaß und es ist die absolute Marktlücke. Das gibt es noch nicht. Es gibt Tanzschulen, gibt es natürlich schon wie Sand am Meer, aber da lernen die noch irgendwie lateinamerikanische Tänze, Standardtänze, irgendwas von mir aus noch ein bisschen Hip-Hop-Dance und so. Aber es gibt keine Schule, die spezialisiert ist auf TikTok-Tänze.
Und ich glaube, wenn das Video auch nur eine Minute sein kann, dann hat man auch, dann teilt man, also versteht ihr?
Ja, du lernst direkt mehrere
Tänze. Eine Unterrichtsstunde ist halt eine Minute nur lang.
Nein. Du gehst da hin, eine Unterrichtsstunde ist eine Stunde lang, aber du lernst 10 verschiedene TikTok-Songs.
Okay. Also die Idee ist super, ich denke jetzt schon ans das Maximum rauszuholen.
Ja, überleg mal, wie du den Kids das Geld aus der Tasche ziehen kannst.
Ja, super. Also, ja, man, das ist doch super, vielleicht, also,
ja. Aber lernen Kids nicht sowas über irgendwie über YouTube-Guides und Videos? wie man so einen Tanz.
Ja, aber die Eltern sind ja auch daran interessiert, die Kinder sollen mal ein bisschen was mit Aktivitäten machen und.
Oh ja, da kannst du die Eltern mit catchen, ja, vielleicht.
Es ist eine Win-Win-Situation.
Aber könnt ihr euch vorstellen, wenn wir als Tanzlehrer da stehen, angenommen, wir fangen erstmal an und machen das selber. Und dann kommen da so Jungs und sagen: Ey, Alter, du willst mir tanzen bei mir für TikTok? Verpiss dich, Mann.
Ja, du bist ja auch kein TikTok-Tänzer. Ich will auch nicht eine
TikTok-Tänzer. Ja, noch nicht, aber ich will doch deine Idee klauen. Ich werde TikTok-Tänzer.
Alter,
Tanzlehrer.
Du bist der letzte Mensch, der ein TikTok-Tänzer ist.
Ja, aber wieso?
Jochen.
Aber dann. Ey, dann machen wir.
Pass auf, ich hab einen Aufruf noch an die Leute. Ich habe eine noch bessere Idee, als wenn irgendjemand da draußen ist, der uns zuhört und eine Tanzschule hat. Dann biete doch einfach mal in deiner Tanzschule eine Stunde die Woche. Du gehst auf TikTok und du lernst da so die 3-4 angesagtesten TikTok-Dance-Challenges. Das ist für jemand, der tanzaffin ist, in einer Stunde gelernt. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn du so schnell gelernt hast, wofür brauche ich die Tanzschule? Halt die Fresse mit deinen Argumenten. So, also.
Sehr gut.
Du lernst diese Tänze, weil du eine, und dann bietest du in deiner Tanzschule einmal die Woche TikTok-Tanzkurs an. Und wenn da nicht, du musst natürlich auch Werbung dafür machen, aber wenn damit die Leute das wissen, wenn da nicht der Tanzkurs voll ist, dann ruf mich an, dann melde dich. Ich bin mir sicher, wir haben ein oder zwei Tanzlehrer, die zuhören, das wird ein großer Erfolg.
Was brauchen wir dazu, Leute? Was brauchen wir dazu? Also
Tanzstudio.
Naive Kids brauchen wir, ein Tanzstudio.
Ist alles machbar.
Oder reicht Wohnung erstmal?
Was?
Eine Wohnung.
Der Plan ist richtig gut, Jochen. Wir als Leute, die nicht tanzen können, zwischen Ende 40 und Anfang 50.
Ja, aber lass doch mal das Geschäftsmodell mal
detaillieren. Das ist so geil, Jochen. Ich sehe gerade Jochen hier sitzen mit einer Bierflasche, in kurzer Hose, barfuß.
Ich bin TikTok-Tanzlehrer.
Komm mal in meine Wohnung. Oh, Liebelein, spring mir mal ein paar TikTok-Tänzchen hierbei.
Genau der Mann.
Ja, aber am Anfang geht es ja erstmal, Kosten zu reduzieren. Mit null anzufangen.
Komm mal, du musst ja auch Kundschaft haben mit deinem komischen Candyman, mit dem du plötzlich durch die Straßen fährst.
Also, was ist denn angenommen, wir können es jetzt erstmal für 3 Personen in meiner Küche machen. Als, sag mal, für den ersten Monat.
Jochen, ich bin entschieden dagegen, dass du irgendjemandem Tanzen beibringst.
Ja, du bringst die Tanzen bei. Ich stelle die Rechnung aus. So, eine Küche, 3 Kids, 15 Minuten ist die Stunde. Also nach 15 Minuten wechseln das. Also hast du 3 Kinder pro Viertelstunde mal 4, hast du 12 Kinder pro Stunde.
Wieso denn nacheinander? Warst du schon jemals in der Tanzschule?
Nein.
Du hast nie tanzen gelernt?
Nein.
Das lernt man doch nicht nacheinander. Meinst du, die anderen sitzen eine halbe Stunde daneben und machen nichts oder was?
Naja, 3 Kinder gleichzeitig in der Küche.
Ja.
Und nach 15 Minuten kriegen die ein Zertifikat. Sie haben teilgenommen an der ersten Tanzschule, sollen sie wieder verpissen.
Ja.
So, dann kommen die nächsten 3 Kinder.
Aber
versteht ihr, damit man die Stunde.
Aber du, nein.
Und in 15 Minuten sind die doch so fertig.
Du brauchst einen großen Tanzraum. Du brauchst eine professionell aussehende Tanzschule mit einem Spiegel und einer guten Anlage. Dann brauchst du einen adretten jungen Hip-Hop-Dancer oder Tänzerin. Und dann. Hast du, sag ich mal, eine Gruppe von, ich würde mal sagen, 10 mindestens bis 15 Leuten und tanzt denen das vor und die tanzen das alles nach eine Stunde lang.
Ja, so geht's natürlich auch.
Aber man kann es auch bei dir in der Küche machen, Jochen. Wir können es ja mal versuchen. Ich bin offen. Dann versuchst du halt Kindern TikTok in deiner Küche
das. So, und jetzt pass mal auf. Wenn das Geschäft rennt, davon bin ich total überzeugt, kann man das dann auch für Senioren machen? Also man verkauft denen zuallererst mal ein Seminar, um die Social Media, also wie TikTok, also das zu begreifen. Also denen erklärt man das erstmal in dem ersten Seminar. Und wenn sie dann fit sind, dann geht es weiter in das nächste Seminar, das ist also das Aufbauseminar, wo sie dann tanzen lernen.
Aber warum willst du überhaupt erst dir die Mühe machen und Leute für etwas begeistern, wo gar keine Begeisterung vorhanden ist, wenn du einen Riesenmarkt
das
hast,
wissen
wo,
die ja noch nicht.
Wo Begeisterung ja schon da ist.
Ich denke schon einen Schritt weiter. Aber du, ich.
Ja, aber das ist so, wie wenn du sagst, ich will Leuten Autos verkaufen, die keinen Führerschein haben. Wir müssen die begeistern dafür, dass sie Auto fahren werden.
Ja, aber es werden auch Autos verkauft, obwohl der Typ kein Auto wollte. Geh mal in ein Autogeschäft. Wie schnell kommst du da mit einem neuen Auto raus?
Habe ich das erzählt mit meinem Auto, dass er das geschätzt hat, wo ich mich so aufgeregt habe?
Ja.
Habe ich erzählt, ne?
Und
der hat nicht mehr geantwortet, dieses Arschloch.
Ja.
Der scheint es also gut zu gehen in der Autoindustrie.
Ja.
Oder?
Scheinbar. wenn sie dich nicht mehr als Kunden brauchen. Also nochmal, ich resümiere, also das ist eine Riesenidee. Das
ist wirklich eine gute Idee, eine sag Riesen- doch mal.
Ja, und es ist hiermit, wird ein Franchise drauf. Also alle, die da draußen das jetzt partizipieren wollen, müssen natürlich zu uns erstmal einen Vertrag, also zu dir einen speziellen Vertrag und dann läuft das, dass sie das machen dürfen.
In den 80er Jahren, wann war das, 86, 87 oder irgendwann so, als Dirty Dancing rauskam, haben, zumindest in Frankfurter Raum war das so, haben alle Tanzschulen einen auf Dirty Dancing gemacht. Die haben dann die Schaufenster außen so geschmückt, die haben dann, was haben sie, Mambo oder welchen Tanz die da getanzt haben, haben dann ganz groß geschrieben, Mambo-Kurs und so, die haben gewusst, okay, Dirty Dancing ist das angesagteste Ding, die haben dann, weiß ich nicht, die Bravo gelesen und so und haben da gesehen, okay, überall ist hier Patrick Swayze, Dirty Dancing ist das Thema für die jungen Leute, also müssen wir das zu unserem Thema in der Tanzschule machen. Und diese Form von Transferleistung, die muss wieder stattfinden in den Tanzschulen. Lasst mich euer Tanzbürgermeister sein. Ich bin hier, um die Tanzschulen in Deutschland zu reformen und ins neue Jahrtausend zu bringen.
Warst du früher in der Tanzschule?
Ja.
Ich fand das so schlimm. Ja. Ich war einmal da, ich bin nie wieder hingegangen. Das war mir so peinlich.
Ich habe 3 Grundkurse gemacht bis zum Tanzabzeichen. Gott.
Und ich fand das so schlimm.
Naja, aber ich
fand es auch schon. Ich bin deswegen nie hingegangen. Ich konnte daher demzufolge auch nie tanzen.
Es gibt ja
aber Tanzen an sich ist doch schon
so ganz Typen geil. Von Tänzern, auch auf Partys, kennt ihr die, die dann ihre Standardtänze einfliegen lassen und rücksichtslos über die Tanz
das zeigen wollen, dass
zeigen drauf wollen, haben, rücksichtslos, nach dem Motto, geh mal weg hier, sind meine Schritte, da muss ich durch. Ja. Wurde so, ey, Alter, das ist Rage Against the Machine, verpiss dich hier, was willst du hier? So, und dann kommen die da an,
Killing in the name of. Ja.
Und fegen mit. Und haben die Dame dann gekonnt im Arm und zeigen allen Jungs, so, ich kann tanzen. Die fand ich so scheiße, da wollte ich nie mitmachen.
Aber generell kannst du ja Leute nicht verurteilen dafür, dass sie es können.
Klar.
Wenn sie es an der falschen Stelle zum Angeben nutzen, okay, dann sind es halt Spackos. Aber generell ist Tanzen doch, oder tanzen zu können, finde ich schon cool. So, wenn du mal so siehst, so einen richtig schönen Tango-Tanz oder so, ist doch Hammer. Findest du nicht? Hast du da gar kein Faible für?
Nee, gar nicht.
Also ja, ich tanzen, alles was mit Tanzen zu tun hat, finde ich mega. Ja.
Also ich mag tanzen, so, aber nicht so Standard-Tanzen, also tanzen mit so.
Ja, wie denn? Wie
war's? Ja, so auf Party-Tanzen finde ich
ganz gut. Also mit dem Kopf nicken, in der Ecke stehen mit dem Bier.
Ja, erstmal in der Ecke stehen mit dem Bier und dann.
Aber so richtig schön Lateinamerika, so ein Salsa-Tanz oder so.
Ja, ist schon.
Das ist doch schon geil, sportlich, wenn es 2 Leute richtig gut können. Ich mag auch nicht diese Tanzturniere, wo die so geschminkt sind und so komische Klamotten tragen und so mit strahlend weißen Zähnen in die Kamera grinsen. Aber zum Beispiel die Szene hier, einer meiner Lieblingsfilme, Der Duft der Frauen mit Al Pacino. Mhm. Habt ihr den noch im Kopf?
Oh.
Die Tango-Szene, Al Pacino, wo er als Blinder mit der Frau tanzt, ist doch eine sensationelle Szene. Eine der besten Filmszenen, die es gibt, finde ich.
Ja, weiß ich nicht mehr. Ja.
Nee? Okay, scheiße. Ja, also ich merke schon, tanzen, ihr seid nicht so die Tanz.
Guck mich an.
Also das ist halt was, das würde ich gerne, hätte ich immer gerne gekonnt, aber ich konnte mich irgendwie nicht dazu durchringen, das zu lernen.
Ja.
Oder vor allen Dingen das in der Öffentlichkeit zu lernen, was ja bei einer Tanzschule zwangsläufig der Fall ist. Das war mir irgendwie zu unangenehm.
Ja, kann ich verstehen. Also ich weiß ehrlich gesagt, das war damals so, hat es so einen Hype gehabt. In meiner Klasse haben irgendwie fast alle sich in irgendwelchen Tanzschulen, vor allen Dingen die Mädels. Und da war dann sonntags immer Disco. Und das war die einzige Chance, wie du so als damals, weiß ich nicht, 14-, 15-Jähriger schon in irgendeiner Form sowas erleben konntest.
Kontakt.
Und da war immer sonntags bis, ich glaube, 15 bis 19 Uhr oder so war die Disco.
Da war bestimmt auch Frauenüberschuss, oder?
Ja, und du saßt dann halt an dem Tisch, das war Tanzschule Wernicke, war das in Frankfurt, Grüße. Und wir saßen dann sozusagen, du saßt dann außenrum, waren überall Tische, wo du sitzen konntest und in der Mitte war halt die Tanzfläche und dann konnte jemand zu dir kommen und dich auffordern und sagen, möchtest du Disco Fox tanzen oder so oder Foxtrot? Und dann hast du halt die Sachen, die du in der Tanzschule gelernt hast, hast du dann da getanzt, aber zu aktueller Popmusik.
Ist das dann auch so wie beim Fußball, dass dann irgendwelche Leute dann, also wie beim Wählen, dann hinten raus kommen dann immer die hässlichen oder die schlechten Spieler und die sitzen dann erstmal 10 Minuten, werden nicht gewählt oder werden nicht aufgefordert, dann sitzen die armen Kerle da.
Also es passiert natürlich schon, dass gewisse Leute nicht aufgefordert werden. Ich war das Problem, ich war viel zu jung oder zumindest, ich habe ja sag ich mal, meine Pubertät ein bisschen nach hinten verlegt.
Ne? Kenne ich, ja.
Und war zu dem Zeitpunkt mit 15, sah ich echt nur aus wie 12. Die Mädchen in meiner Tanzschule waren alle größer als ich. Die Typen waren alle so 19, hatten alle Bartwuchs. Und es gibt so ein Foto, ich muss mal meine Mutter fragen, ob sie das noch irgendwo hat, so ein Foto vom Abschlussball, wo halt alle aus meiner Tanzgruppe sind. Und es ist wirklich so wie Philipp Lahm am Anfang, bei der Nationalmannschaft, wenn die Kamera so, weißt du, so einen halben Meter runterfährt.
Er ist ja nicht gewachsen während seiner Nationalmannschaft.
Ja, das stimmt allerdings. Aber so war es bei mir auf diesem Foto auch. Es war so eine richtige Lücke in diesem Ding. Und
geil ist doch dann, wenn dann trotzdem die hübschesten Mädels zuerst zu dir kommen. Und dann zeigst du denen an den großen
Mädels. Aber tun sie das denn? Björn, du tust gerade so, als wäre das der Normalzustand, der irgendwann erreicht wird.
Also wer... Ich könnte mir das
wenn
vorstellen.
Wenn du Tanzlehrer bist oder leider nicht
da bist. Tatsächlich, folgende Situation war es. Es gab die, ich glaube, wie hieß sie denn? Mariella, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder irgendwie so. Oder Marie. Oder so. Ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Es war die schönste, meiner Meinung nach. Es war die, in die ich so einen leichten Crush hatte in meiner Tanzgruppe. Und dann kommt es halt irgendwann zum Abschlussball. Und dann musst du halt jemanden, also musst du nicht, aber wenn du zum Abschlussball gehen willst, was sich halt so gehört am Ende das ist eigentlich das große Finale dann am Ende des Tanzkurses, dass alle dann auf den Abschlussball gehen mit Anzug und dort dann auch vor Eltern und so weiter einmal tanzen. Und du musst halt eine Partnerin finden. Und ich war mit meinem Kumpel Werner damals in dieser Tanzschule. Und es gab halt eine, die auch ungefähr in unserem Alter war und die hübscheste war und ich habe mich aber nicht getraut, sie zu fragen. Und Werner hat sie gefragt.
Für dich?
Nein, für sich.
Ach so.
Werner hat sich getraut und hat sie gefragt, ob sie mit ihm auf den Abschlussball geht und sie hat ja gesagt.
Oh Gott.
Und mein Herz war in 1000 Teile gesplittert, aber dann kommt's. Werner konnte nicht hingehen.
Ah, sehr gut.
Und hatte sie quasi, weil Werner nicht hingehen konnte, hatte sie dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, Ersatz gebraucht und das war dann ich.
Also Werner hat Ersatz bekommen und das Mädel hat auch gesagt, ja, den Ersatz, den akzeptiere ich oder konnte sie nochmal neu
ehrlich
entscheiden?
Ehrlich gesagt, sie konnte selber entscheiden. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich sie gefragt habe dann oder ob sie sozusagen zu mir gekommen ist. Das kann ich wirklich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, am Ende bin ich doch mit ihr auf den Abschlussball gegangen.
Sehr gut.
Und ich war, sie hatte nicht wirklich Bock auf mich, muss man an der Stelle sagen. Das war dann auch so, du bringst einen Blumenstrauß mit, den übergibst du, machst ein paar Fotos mit deiner Ballpartnerin und dann war sie auch nicht mehr gesehen.
Die Fotos möchte ich gerne mal sehen, wie sie geguckt hat.
Das ist so unglaublich fremdschämig. Ja. Finde ich gut.
Aber so Sachen muss man halt auch mal machen, irgendwie als
kleiner Hund, komm mal her. Hier ist ein kleiner Hund gerade.
Hallo, kleiner Hund.
Der tapst schon herum. Und jetzt kommt er auf den Schoß. So, kleiner Hund. Der ist mir schon gefahren.
Ja.
Apropos Frauen.
Oh nee, bitte, Jochen. Wir haben.
Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt rüberkommen soll.
Wir sind gerade dabei, das Image wieder aufzupolieren. Reiß es doch jetzt nicht wieder rein.
Ich habe ganz, ganz. Das passt jetzt gar nicht. Aber ich habe mich heute vielleicht aufgeregt, Leute.
Was passiert?
Oh Gott, du fängst das schon an, dass ich echt Sorge habe, dass jetzt unser Podcast auf irgendeiner so einer Liste landet.
Also von den Twitter-Aktiven. Der Bezug zu Frauen und meiner Tochter ist jetzt, der passt überhaupt nicht. Aber, pass auf, ich stelle euch jetzt eine Frage. Und wer sie richtig beantwortet, der kriegt von mir...
Ein Rätsel quasi?
Ja, ihr könnt nur ohne Frage, ihr müsst einfach nur einen Namen sagen. Meine Tochter kam heute zu mir an und sagte,
ja,
guck mal, das ist mein Hase. Ich habe einen neuen Hasen für einen neuen Namen für meinen Hasen.
Ja.
Jetzt dürft ihr mal raten, was sich meine Tochter für einen tollen Namen für ihren Hasen ausgedacht hat.
Rosetten-Robert.
Nein.
Hasi.
Nein. Brigitte. Leute, stand da. Ich so, was?
Wieso?
Ich habe keine Ahnung.
Ich finde, Brigitte ist ein richtig guter Name für einen Hasen, vor allem, wenn es ein Mädchen ist.
Welches kleine fünfjährige Mädchen nennt ihren Hasen Brigitte?
Aber ganz ehrlich, ich habe
nicht.
Mein Sohn hat drei verschiedene Hundekuscheltiere, dieses verwöhnte kleine. Egal. Er hat drei Hundekuscheltiere.
Verwöhnt, weil er drei Kuscheltiere hat?
Drei Hundekuscheltiere.
Ach so, er hat noch mehr als drei.
Einer davon heißt Würfelchen, einer heißt Waui und einer, warte, Würfelchen. Waui und
Optimus Prime.
Büffelchen, Waui und Büffelchen, Waui und Wuffi? Wuffi. Wuffi, Würfelchen und Baui.
Als drittes irgendwas, was gar nicht dazu passt.
Und dann kommt es halt, ich bringe ihn ins Bett, dann sagt Papa, bring mir noch Baui. Und dann komme ich mit dem Kuscheltier zurück, das ist Würfelchen. Und dann ist er richtig sauer, wenn ich den falschen Hund bringe. So, wo du dir denkst, so, keine Ahnung, Alter, dann nennen sie halt auch Brigitte, Justin und irgendwie und nicht Würfelchen, Baui und Wuffi.
Aber dann hättest du auseinanderhalten können, wenn sie Brigitte, Justin und Wuffi hießen.
Ja, dann kannst du es dir, dann heißen sie wenigstens doch alle drei.
Aber das wäre sowieso, wenn die dann auf einmal einen dreiteiligen Namen plötzlich für ihren Hasen.
Hans-Peter.
Ja, und noch einen.
Das finde ich schon wieder charmant.
Oder ich meine, das ist, ey, Alter.
Aber ich finde es eigentlich ganz süß, so Brigitte, also so einen richtigen Namen für ein Kuscheltier.
Ja, ja. Nichts gegen Brigitte, aber Brigitte hört sich halt scheiße an irgendwie.
Vielleicht heißt jemand im Umfeld Brigitte.
In wessen Umfeld? Im Kinderumfeld oder jetzt in unserem Umfeld?
Nee, sie muss ja den Namen irgendwo aufgeschnappt haben.
Das stimmt.
Also insofern, keine Ahnung. Hier, wo ich gerade noch dabei war mit den Sachen, die man so als Kind gemacht hat. Ich habe mir überlegt, ihr könnt mir auch mal sagen, ob ihr das gut oder schlecht findet, aber zwei Dinge. Vielleicht liegt es an meiner Midlife-Crisis. Erstens, Pfadfinder.
Scheiße.
Oder kann ich noch eintreten?
Ist noch schlimmer als tanzen, finde ich.
Aber wieso so lernen, wie man eine Bärenfalle baut und so? Ist doch geil.
Meine Pfadfinder-Erfahrung war, dass man dann irgendwann mit Uniform da steht und dann muss man so komische Grüße lernen, so mit so Handzeichen und so, und das waren ganz komische Spackos.
Ich denke mir das so wie Fähnlein-Fieselschweif.
Ja, dachte ich nämlich auch. Aber die waren richtig scheiße.
Knoten lernen, Knoten machen aus Stock.
Ich habe sowieso so eine Aversion gegen Uniform und so Zeichen und alle das Gleiche machen. Und deshalb bin ich auch nicht zur Bundeswehr gegangen. Ich mag das nicht.
Also warst du bei den Pfadfindern, Georg?
Ja, aber nicht lang. Ich fand es dann relativ langweilig.
Aber was macht man denn da? Was machen die denn? Die suchen ja nicht wirklich Pfade.
Nö.
Die treffen sich.
Aber was machen die wirklich? Also was macht ein Pfadfinder wirklich? Was macht
ich habe irgendwie auch erwartet, dass es irgendwie so gruppenstundenmäßig irgendwie viel in der Natur ist und so. Wir waren auch in einer ländlichen Gegend oder so, aber war es irgendwie nicht. Ich weiß auch gar nicht, was wir da so gemacht haben. Es war halt irgendwie eher öde und ich war auch nicht lange dabei.
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Die bummelten da so rum und dann waren 3 Stunden rum und so. Was, und jetzt? Jetzt gehen wir nur nach Hause.
Ich dachte immer, das ist so eine Form von Survival-Camp oder sowas.
Vielleicht ist es das irgendwo in den USA, aber bei uns war es das
definitiv nicht. Also Feuer machen, draußen übernachten, ja, sowas, Birkenrinde Spaghetti machen, sowas.
Irgendwann irgendwo gelehrt wird, aber es ist nicht so, als ob das jetzt der Grundplan wäre, was da jede Woche in den Gruppenstunden passiert.
Ja, aus Birkenrinde Spaghetti geht wirklich, habe ich im Yps-Heft gelernt.
Das
kennt ihr doch alle. Ja. Stand ein Artikel, wie man aus Birkenrinde Spaghetti macht.
Aber das ist doch wie...
Ja, man muss die Birkenrinde schälen und diese ganz dünne Haut, äußere Haut, kann man angeblich essen in heißes Wasser und dann schmeckt es angeblich wie Spaghetti. Es war so ein Kleister.
Aber wie, wenn du jetzt, angenommen, du bist survival-technisch gestrandet im Wald.
Ja, dann habe ich auch noch
eine... Du hast doch keinen Nudelraspel dabei, oder?
Das ist. Also grundsätzlich gibt es ja wichtige Dinge, die man mitnimmt. Also ein Messer. Wenn du keins hast, musst du einen spitzen Stein nehmen, natürlich. Also wir nehmen ja an, wir sind im Wald und haben gar nichts. Ne?
Ja.
Dann nimmst du einen spitzen Stein. Und wenn du keinen spitzen Stein hast, dann guckst du, dass du einen Stein auf einen anderen haust und das möglicherweise eine Spitze abbricht. Mhm. So. Und dann hast du die Spitze und kannst an den Baum
Spaghetti schaben. Machen.
Ja. Mhm, genau. Und jetzt sage ich dir noch, wie du Wasser kriegst, weil man braucht ja auch Wasser. Da musst
aber diese Spaghetti, diese Baumrinden, Birkenspaghetti, das, was du an Energie aufwendest, um aus der Birkenrinde Spaghetti zu bekommen, kriegst du durch die Spaghetti nie wieder rein. Das ist noch ein Minusgeschäft, oder?
Ja, du brauchst eventuell die Nährstoffe trotzdem.
Ja, gut, das vielleicht.
Aber ist das dann nicht auch besser, einfach in ein Blatt zu beißen oder in die Rinde einfach reinzubeißen?
Ich fand's eklig, ich hab's tatsächlich mal gemacht, das war wirklich scheiße. Es schmeckte nicht. Und es war. Ist ja so, wenn du 15, 16 Tage dann im Dickicht bist,
brauchst du. 15, 16 Tage.
Ja, in der Notsituation, dann glaube ich, isst du auch Birkenrinde.
Aber
Aber die Frage ist ja, du hast ja, du kannst aber ja auch nicht kochen.
Also gibt es nicht deutlich effizientere Dinge, die man zu sich nehmen kann?
Wahrscheinlich.
Jede Form von Getier, das irgendwo rumkrabbelt.
Könnte man ein Stück von sich selber essen?
Dann verbrauchst du auch weniger.
Was wäre denn, was würde dir denn spontan einfallen, was du als allererstes essen würdest?
Naja, aber wenn du jetzt wirklich vor der...
Hornhaut.
Nee, jetzt hör mir doch mal zu. Wenn du wirklich vor der Entscheidung stehst, zu verhungern oder dir ein Stück Schenkel rauszuschneiden oder zu grillen. Geht das? Kann man sein eigen, also es, man kann sich auch nicht selber kitzeln. Kann ich mein eigenes Fleisch grillen, ich essen?
Glaub, und ich muss halt überlegen, wenn du es nicht isst, dann verwertet der Körper ja das ohnehin selbst und tut es vermutlich deutlich effizienter, als du es tust, wenn du es als Nahrung zu dir nimmst.
Wir sind aber nicht alle so logisch drauf wie du.
Okay.
Aber also heißt das jetzt ja oder nein?
Also ich glaube, es gibt ja einen Film, wo...
Es ist ineffizient, das zu tun, glaube ich.
Es gibt
und
ja einen,
schmerzhaft und gefährlich. Also dann schneidest du dir irgendwo ein Stück Fleisch raus. Keine Ahnung, was ist denn das, was du am besten nehmen könntest, ohne dass du dich massiv einschränkst? Da wird es ja schon schwierig.
Schenkel?
Ja, irgendwas. Po oder Schenkel oder so. Ja, und selbst da, dann entzündet sich das. Und
wie schneidest du dir ein Stück von deinem Po ab?
Genauso wie du es dir vom Schenkel abschneidest.
Ja, weil du siehst den Po doch. Also man
muss ja nicht sehen.
Warte mal, du gehst mit der Hand hinten im Rücken und
schneidest einfach ein Stück, ein Scheibchen.
Du schneidest ein Stück Po ab.
Ja, so ein Schneidchen, so ein Schnittchen, so 200 Gramm Po.
Oder du setzt dich irgendwo...
Entschuldigung, Sie haben kann ich mal 200 Gramm von, nee. von dem Hintern da haben.
Oder man setzt sich irgendwo so auf eine Baumdecke und dann hat man vielleicht so ein Draht und zieht so eine Schlinge. So ein, oh. Mhm. Naja, wer hat denn damit angefangen?
Ja, ich meinte das wirklich ernst, dass ich wissen will, ob ich mich selber essen kann.
Jetzt mal ganz ernst. Es gibt ja einen Film über Bergsteiger, die, ich weiß, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Kennt ihr den Film? Ich
habe alles gesagt, was man wissen muss. Es gibt einen Film über Bergsteiger.
Nein,
Cliffhanger.
Nein, das ist doch. Nein, wo der, nein, stopp, rückspulen. Es gibt doch einen Film, wo die. Wo ein Flugzeug in den Anden abgestürzt ist.
Das ist eine Rugby-Mannschaft. So.
Ah ja, ich überleben. Weiß, sie überleben.
So. Und da ging es...
Überleben
genau,
heißt
genau, überleben. Ein sensationeller Film. Und da ging es ja tatsächlich auch darum, dass man Menschenfleisch dann irgendwann in der Situation zu sich nimmt.
Sich selbst.
Und ich meine, er hat auch ein Stück von sich selbst, von einem abgestorbenen Zeh oder so gegessen. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, okay, aber dann... spielt er ja also, für den Organismus auch keine Rolle mehr.
Er war erfroren, aber ich bin mir nicht sicher, ob es die fremden Zehen waren oder hinterher tatsächlich auch sein eigener Zeh.
Nein, aber meine Frage zielt ja darauf, dass du dir selber Stoffe nimmst, die ja eigentlich schon in deinem Körper im Prinzip drinne waren. Weißt du, was ich meine? Also du schneidest ja was ab und führst es dann wieder zu dir. Eigentlich ist es ja Quatsch.
Macht keinen Sinn, ne?
Aber es ist halt trotzdem Fleisch. Ey, was meint ihr, wie, naja, das ist, darf man das sagen? Ich weiß es nicht, aber meint ihr, Menschenfleisch schmeckt gut? Meint ihr nicht, es gibt Fleischsorten? Ich meine, wir Menschen, wir haben einfach gesagt, okay, Schweinessen ist okay, Rindessen ist okay, aber was weiß ich, Hamsteressen ist nicht okay. Das ist ja einfach irgendwann mal so festgelegt worden. So, aber was ist denn, wenn es da draußen irgendeine Tierart zum Beispiel gibt, die das leckerste Fleisch hat und wir wissen es gar nicht.
Das wird bestimmt so.
Hier, Joe Rogan, der Podcaster aus Amerika, der isst doch immer hier Elchfleisch. Der jagt seinen eigenen Elch und dann isst er den frischen Elch. Und er sagt, das ist das beste Fleisch, erstens, weil es Elchfleisch ist und weil es Wildtiere sind, die also richtig krass in der Wildnis stark geworden sind. Nicht irgendwie künstlich oder so, sondern gesundes, starkes Muskelfleisch. Und das, wenn er das so beschreibt, klingt es schon lecker. Meint ihr nicht, zum Beispiel Koala-Bären?
Ich denke auch unglaublich nach Einbildung.
Koala-Bären?
Ja.
Du nimmst auch gleich das süßeste Tier auf diesem Planeten,
ja, natürlich.
So ungefähr.
Ja,
ne?
Weil man sich denkt, oh, das können wir ja nicht essen.
Ja.
Aber da sind wir ja beim Thema, das haben sie ja schon bei Pulp Fiction drüber geredet, so wenn das Schwein ist okay, weil es halt nicht sehr charmant ist. Aber wenn das Schwein charmant wäre, würdest du es dann essen. Und okay, ich gebe es zu, der Koala-Bär ist süß, aber was ist, wenn er auch lecker ist?
Also ich würde ihn essen. Also wenn es also genug gibt und die ordentlich gehalten werden. Und
nee, liebe Vegetarier da draußen, ich will nicht noch mehr Tiere töten. Ich frage mich einfach nur, ob Geschmack
schon gesagt, wenn wir wenige Tiere töten wollen, müssen wir möglichst große Tiere töten.
Ja, Giraffe. Wie schmeckt wohl Giraffe?
Blauwal. Einfach mal so ein 100 Tonnen Blauwal.
Ist es normales Fleisch? Ist es Fisch?
Ja, es ist kein Fisch, es ist ein Säugetier.
Also es ist Fleisch. Ist der Wal.
Ich habe keine Ahnung, wie Blauwal schmeckt.
Wenn man Blauwal isst, isst man dann Fisch oder Fleisch?
Also Fisch isst man nicht, weil es kein Fisch ist, glaube ich.
Aber
ist es auch diesen Podcast gibt, No Such Thing as a Fish, der danach benannt ist, dass es eigentlich so etwas wie Fische gar nicht gibt. Weil es Dinge gibt, die wir Fische benennen, die sich weniger ähnlich sind als irgendwelche anderen Tierarten, die wir unterschiedlich bezeichnen. Jetzt von daher weiß ich es nicht, aber wir bezeichnen es üblicherweise Wale zumindest nicht als Fisch. Aber essen wir überhaupt, also üblicherweise Säugetiere, nicht so, also Meeressäugetiere, nicht so viele, oder? Ich meine, es gibt Leute, die Wale essen, aber.
Na gut, aber Dings, nicht Hai, so viel. Hai ist doch relativ. Ist doch gar nicht so selten. Haifisch?
Ist ja auch kein Meeressäugetier.
Ich glaube, die Bauchflosse, das sind die Schillerlocken. Ne?
Weiß ich nicht.
Ja, Schillerlocken, glaube ich, ist die Bauchflosse vom Hai.
Und in manchen Ländern
bescheuert eigentlich, ne?
Ja, wenn man, soll man nicht Tier essen, glaube ich.
Tötet und dann irgendwie 2% von diesem Tier nur isst, die Flossen.
Ich weiß nicht, aber in manchen Ländern isst man doch auch Katzen. Oder?
Auch nicht sehr effizient, oder?
Ich habe es ja schon mal gesagt, in China ist, glaube ich, isst man, glaube ich, alles, was mit dem Rücken zur Sonne ist.
What? Läuft. Das ist die Regel?
Ja, so. Ungeschriebenes Blatt. Jedes Tier, was den Rücken zur Sonne hat.
Das ist die Regel.
Ja, die essen halt alles.
Ja eben, welches Tier hat denn nicht den Rücken zur Sonne?
Sie essen ja auch alles.
Also Menschen nicht, die haben den Kopf zur Sonne.
Pavian.
Keine Ahnung. Den Otter, der auf dem Rücken schwimmt vielleicht.
Aber ich meine, in der Geschichte von Essen, also da gibt es doch, irgendwann muss ja irgendjemand mal die ganzen Sachen ausprobiert haben. Der hat dann irgendwann mal einen Krebs aufgeklappt und gesagt, ach guck mal hier in der rechten, im rechten Kämmerchen der Kralle oder wie man das dann nennt, da ist aber leckeres Fleisch. Irgendeiner muss es ja mal getestet haben. Aber ist denn auch schon mal jemand hingegangen und hat zum Beispiel mal Koala-Bär-Fingernägel gekocht?
Ja, aber Nägel?
Ja, aber vielleicht ist da ein Aroma drinne beim Koala-Bär unterm Fingernagel, das wir nicht kennen.
Ich glaube tatsächlich, es wird schon alles gemacht. Und alles, was nicht geht, ist schon über Bord geworfen.
Du meinst, die überlieferten Sachen sind die, die wir jetzt haben?
Ich glaube schon.
Baumrindenspaghetti.
Ja, das definitiv.
Das ist ja nur die Notfalllösung, aber das ist natürlich ein gutes Argument. Wenn wir so weit sind, dass wir über Baumrindenspaghetti nachdenken, dann glaube ich, sind wir so bei gängige Tiere umhauen und verzehren, glaube ich, ist alles schon mal von irgendwem probiert worden.
Apropos Essen. Ich komme ja gerade aus Nordfriesland und da gibt es einen Jagdverein und die machen auch selber so Wildwürstchen. Das heißt, die nehmen ihre Tiere frisch aus, so Wildschwein und Reh und alles, was die jagen. Dann hauen die das in die Wurst, ordentlich Fett noch drauf, dann verkaufen die es als Würstchen. Da ist sonst nichts drin. Das sind die leckersten Würstchen, die ich kenne. Jetzt war ich letztens wieder Würstchen kaufen und bin dann durch diesen Schlachtraum oder durch diesen, wo die...
Wie teuer sind die dann?
1 Euro das Stück.
Pro Würstchen, das geht ja sogar noch.
Mega, mega lecker. Das Beste.
Was genau ist ein Würstchen?
Naja, das könnte jetzt so ein fingerdickes Würstchen sein.
Oder eine ordentliche dicke Wurst.
Dicke Wurst.
Richtig dicke Wurst. Also 5 Würstchen sind, glaube ich, schon so 1 Kilo. Also so eine 200 Gramm Wurst.
Okay, das ist ja, dann ist es tatsächlich
so lecker. Und da weißt du, was da drin ist?
Das musst du mir auch mal mitbringen.
Ja. Frisch geschossenes Wildschwein und Reh und ein bisschen Fett. Und sonst keine Gewürze,
wie
nichts.
Ein bisschen Fett, was für Fett?
Ja, damit, Butter. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie
das klingt aber schon nach dem Kleingedruckten jetzt irgendwie. Es klang jetzt so.
Naja, Fett aus vom Tier irgendwie.
Nehmen Sie mal hier eine Tablette, da ist ein bisschen Salbei drin und noch ein bisschen.
Was für ein Tier?
Bitte?
Koala.
Koala. Ja. Und noch Fett vom Koala-Bär.
Du sagst, es ist ein bisschen Wildschwein drin und dann aber Fett, aber dann sagst du Fett vom Tier, dann ist es doch auch Wildschwein, wenn da Wildschwein Fett
ja,
drin
ja, genau,
ist.
Ja, genau.
Ja, aber ist doch gut.
Ja, also nicht nur das Fleisch, sondern auch Fett, das meinte ich. Also ja, die haben da jetzt nicht ein Kilo Butter reingemischt.
Ein bisschen Fett drin ist.
Und es ist wirklich lecker. Und jetzt war ich vorgestern wieder dort kaufen und dann habe ich dann tatsächlich auch mal gesehen, dann hing da so ein halbes Reh von der Decke, wo da so 2 Jäger gerade so, oh, guten Tag, so an dem Bein rumgeschnitzt haben. Oh, aber da weißt du, das ist ehrlich.
Das waren glückliche Tiere.
Das ist ehrlich, das ist Handarbeit und das ist eine gute Wurst.
Oh, das gibt einen erschossen Shitstorm. Worden. Das gibt hat einen an nichts Böses gedacht, lief auf die Wiese. So,
geht das
ein Shitstorm? Man hat den Schuss nicht mal gehört, weil der Schuss, den hört man ja erst, nachdem das Projektil angekommen ist.
So wie
dann war es vorbei.
Das, Würstchen. Das gibt, das kostet
wegen
uns
Jäger,
wieder,
ne?
Das kostet uns wieder ein paar Patreons jetzt. Danke, Jochen.
Warum denn?
Ja, weil es einfach, ihr müsst einfach auch mit dem Zeitgeist gehen. Die Leute mögen es nicht, ich sage euch drei Sachen, die Leute nicht mögen, okay? Erstens okay. Strom, oder nein, also Abgase und alles, was Strom erzeugen muss, also so, Umwelt.
Ja, ja.
Zweitens Fleisch und drittens Witze, bei denen man über etwas lacht. Das sind die drei Sachen, da müsst ihr euch einfach mal dem aktuellen Zeitgeist jetzt auch ein bisschen anpassen.
Da habe ich nichts mit zu tun.
In dem Moment ist man einfach auch disqualifiziert heutzutage. Und ich versuche hier das seit Tag 1 euch einzutrichtern, aber dann kommt hier wieder, ich hab die leckerste Wurst von so einem toten Hirsch.
Wer hat den Koala-Bär?
Ja, aber das ist abstrakt. Übrigens, was haltet ihr davon, wir kaufen uns einen Koala-Bär, wir nennen ihn Fritz, dann haben wir Fritz-Koala. Okay.
Das ist nicht schlecht.
Und dann pass auf, da machen wir einen Schein, um den zu halten, und den nennen wir dann Qualifikation, Koala, ich krieg's nicht hin. Sorry.
Ihr nehmt's mir nicht übel, ne?
Koalafikation.
Koalifikation. Ja, naja, egal.
Das klingt, im Deutschen klingt das so ein bisschen nach Ficken halt.
Ja.
Qualifikation, das klingt halt nicht so gut.
Kuala Lumpur.
In meinem Ohr, in meinem Hirnohr, in dem Ohr vor meinem Hirnauge, falls ihr versteht, was ich meine, hörte sich das besser an. Vor meinem geistigen Ohr, das wollte ich sagen.
Hast du jetzt eine Frage?
Hast du den Bamba gehört, Mann? Soll ich ihn nochmal spielen, Georg?
Ja, doch. Nein, musst du nicht. So. Ich habe den Bumper gehört.
Und wenn das jetzt, pass auf, jetzt die eindeutige Warnung. Wenn das jetzt wieder so ein krudes Rätsel ist,
dann gehe ich einfach. Ich gehe einfach.
Wir hören sofort auf.
Mhm. Okay. Welche Besonderheit zeichnet Brisbane Road, das Heimstadion des Football League Two Clubs Leighton Orient FC, aus? Bonusfrage ist, die wievielte Liga ist die League 2 in England?
Also Championship ist ja Liga 2. Wahrscheinlich die vierte, wenn du so fragst.
Das ist richtig. Ja. Das ist die Bonusfrage schon mal richtig beantwortet. Die League 2 ist die vierte Liga.
Okay, also.
Die Premier League, dann kommt die Championship, dann kommt League 1 und League 2.
Genau.
So, aber also, welche Besonderheit zeichnet Brisbane Road aus, das Heimstadion des Fußballclubs Leighton Orient FC?
Leighton Orient FC. In welcher Stadt ist der? Leighton ist die Stadt wahrscheinlich.
So funktioniert das Spiel nicht, Etienne.
Okay, ist Leighton die Stadt?
Nein. Also, nein.
Was? Was ist denn Leighton dann?
Ja.
Ach, Georg, ey. Du bist dran, Jochen.
Es ist ein Stadion, wo keine Zuschauer reinpassen.
Nein.
Schade, ich dachte...
Hat es was, dann sagt er direkt wieder nein und dann bin ich wieder nicht dran. Anders. Leighton Orient. In der vierten englischen Liga. Was ist das Besondere am Stadion? Das heißt Brisbane?
Brisbane, also Brisbane würde man, glaube ich, auch sagen.
Es handelt sich dabei um ein Fußballstadion.
Ja.
Und da können auch ganz normal Zuschauer rein.
Ja. Da können auch ganz normal Zuschauer rein. Das stimmt.
Ist dieses Stadion, passen in dieses Stadion über 1000 Menschen rein?
Ja.
Passen in dieses Stadion über 10.000 Menschen rein?
Nee, knapp weniger. 9.300.
Ach ja, gut. Also naja, gut. Na, mach du mal.
Ach, das war nein jetzt?
Nee, es war ja nicht über 10.000. Also nein.
Aber das war eine sehr gute Fragefolge und zielgerichtete.
Ich ändere jetzt was hier. Ich habe meine Strategie.
Ne? Ich merke, dass du ziemlich motiviert bist, das Rätsel zu knacken und es da wahrscheinlich heute nicht mit leben könntest, wenn ich einen Zufallstreffer jetzt erlange. Also, dieses Stadion hat keinen Strom.
Nein.
Schade.
Die Besonderheit dieses Stadions. Liegt dieses Stadion, ist die Besonderheit aufgrund der Lage des Stadions?
Nee, kann man so nicht sagen. Also nicht so wie bei Braga zum Beispiel, wo das zwischen diesen Felswänden liegt oder sowas. Sowas ist es nicht.
Okay.
Die Besonderheit des Stadions sind die Maße.
Nee.
Hat dieses Stadion...
Also denkt bitte daran, das ist ein League-2-Stadion und League-2 ist noch eine ernstzunehmende Liga. Das wird jetzt keins sein, in dem die Hälfte des Spielfeldes fehlt oder ein 45 Grad abschüssig ist oder so. Ne?
Hat es was mit der Mannschaftsaufteilung in den Katakomben zu tun?
Nee.
Es geht um das Spielfeld?
Nee.
Aha. Geht es um die Zuschauerränge?
Ja, auch. Ja, doch, kann man so sagen.
Hat das Stadion Sitzplätze?
Es hat Sitzplätze, ja.
Hat es Stehplätze?
Hat es auch, glaube ich, ja.
Hat es einen dedizierten Bereich für Auswärtsfans?
Ich nehme es an.
Hat es was damit zu tun, wie die Zuschauer in das Stadion kommen?
Kann man so sagen, ja. Doch, wow. Kann man so sagen. Also es ist vielleicht ein bisschen irreführend, aber es ist auf jeden Fall kein komplett falscher Weg, keine komplett falsche Richtung.
Hat es was mit dem Ticketing im weitesten Sinne zu tun? Nee.
Also es hat was, wie Etienne ja schon sagte, damit zu tun, wie die da hinkommen. Das heißt,
das ist jetzt bist du, glaube ich, komplett falsch.
Hat er das nicht gesagt?
Nee, er hat gesagt, wie sie ins Stadion kommen. Du hast gesagt, wie sie da hinkommen.
Ja, ins Stadion.
Das ist was Unterschiedliches. Ins Stadion kommen ist für mich durch die Türe des Stadions gehen. Wie man zum Stadion kommt, ist
hab
die
ich Autobahn. Ich habe ja nicht zum gesagt. Ich habe nicht zum gesagt.
Also ich höre hier klare Neins.
Ich meine, ich kann dir gerne immer Ja antworten, und kommst du kein Stück weiter damit, weil es in die völlig falsche Richtung geht. Deswegen mache ich die Unterscheidung.
Ja, also für mich ist das Nein, ich bin dran.
Ah, ja.
Alles klar.
Das heißt, müssen die Zuschauer über den Rasen gehen?
Nee.
Die Zuschauer müssen über das Spielfeld gehen.
Das habe ich doch gerade gesagt.
Alter.
Willst du mich verarschen?
Du hast es gerade wirklich gesagt.
Alter, Jochen, was ist los mit dir?
Alter.
Das ist nicht zu fassen.
Das hast du wirklich gerade gesagt.
Das Krasse ist, er sitzt, ihr könnt es nicht sehen, er sitzt neben mir und er hat den erhobenen Zeigefinger, kneift die Augen so ein bisschen zusammen, als ob er gerade so einen entfernten, genialen Gedanken gehabt hat.
Ich bin jetzt, ohne Scheiß, jetzt bin ich gerade, kennt ihr diese Situation, wo ihr selbst über euch selbst, also wo ihr über euch selber erschrocken seid, das, was ihr gerade gemacht habt? Also die gleiche Frage anders nochmal zu stellen. Und man denkt, man stellt sie, es ist eine neue.
Okay.
Also ich nehme an, ich kriege auch Nein, oder?
Hey, so ist es wohl, ja. Etienne ist dran.
Du hast gesagt, es könnte einen etwas in die Irre führen, aber es geht in die richtige Richtung. Also wir sind schon im Bereich Zuschauer, ist schon gar nicht so verkehrt. Was könnte denn da noch so sein? Gibt es mehr als einen Eingang?
Mag sein, ist aber nicht das, wonach wir suchen.
Okay, das heißt, die gehen durch...
Eigentlich müsste Etienne weiter dran sein. Ich kann es nicht mit Sicherheit verneinen. Also von daher,
okay, dann
möglich,
bin ich wohl
spielt
weiter
keine
dran.
Rolle. Etienne ist weiter dran.
Es passt.
Geht es... okay, es gibt womöglich, das ist es nicht, wonach wir suchen. Es hat nichts mit den Parkplätzen zu tun.
Das ist richtig. Es hat nichts mit den Parkplätzen,
Zu tun. Es kann man aus jeder Ecke des Stadions auch das Spiel sehen?
Ja, kann man. Und es hat mit den Ecken des Stadions zu tun.
Achso, ich bin gleich dran. Ne?
Es hat mit den Ecken des Stadions zu tun. Okay, das heißt, gibt es an den Ecken, also normalerweise ein Spielfeld ist ja viereckig. Und die Frage ist ja, was machst du in den Kurven sozusagen? Das Stadion ist ja meistens rund. In den Ecken. Sind in den Ecken auch Sitz- oder Stehplätze?
Nee.
Ah, ich habe dumm gefragt. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Egal, das war dumm gefragt.
Okay.
Du wolltest lösen, Jochen.
Ja, jetzt mit deiner letzten Frage.
Ach.
Aber nur fürs Publikum. Die gehen in den an den Kabinen vorbei.
Jochen?
Ja.
Wir haben doch gerade gesagt, dass es mit den Ecken des Stadions zu tun
ja,
hat.
Ja, ich habe ja auch gerade gesagt, nur fürs Publikum. Ich wollte lösen, deshalb stelle ich die Frage. Ich kam eben auf die glorreiche Idee, dass sie durch den Kabinengang gehen müssen. Aber das ist ihnen...
Nee. Katjen, du bist wieder dran.
Okay. Das heißt, es gibt keine Zuschauerplätze in den Ecken.
Aber man kann aus den Ecken das Spiel verfolgen.
Das
war jetzt aber schon der Ultra-Tipp. Ich glaube, mehr kann ich nicht geben.
Das Besondere ist, dass in den Ecken des Stadions
ja.
Mhm. Was ist denn in den Ecken?
In den Ecken des Stadions sind Jochen, halt deine scheiß Kackfresse, Mann. In den Ecken des Stadions sind
ja.
Glasscheiben. Nein. Was könnte denn da fucking nochmal sein in den Ecken? Bildschirme.
Ja. Was? Bildschirme?
Um das Spiel zu verwenden. Ja, das ist nicht.
Also.
Jetzt komm, sag.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten.
Also sind Bildschirme, Jochen.
Also ich sage jetzt die zwei Möglichkeiten, ist aber noch keine Frage. Also entweder die können beim Pinkeln gucken. Das sind in den Ecken sind riesige Toilettenanlagen und die gucken beim Pinkeln aufs Spielfeld. Oder es sind die VIP-Tribünen und die gehen mit den VIP-Gästen einfach gucken.
Aber also glaubst du, das wäre eine Frage, wenn in den Ecken VIP-Plätze wären? Da würde ich da eine Frage draus machen für das Rätsel. Ja, da sind in den Ecken des Stadions sind VIP-Plätze.
Krass. Nein.
Ich habe ja noch gar keine Frage. Das sind
doch,
die zwei
Möglichkeiten. Nee, come on, das ist jetzt.
Ja, okay.
So, Georg hat schon reagiert.
Es sind die Toiletten.
Keins von beiden.
Oh, nee. Schade.
Also, in den Ecken sind. In den Ecken sind Flutlichtmaste.
Das wäre auch komplett ungewöhnlich für ein Stadion.
Und Zuschauer dürften auf die Flutlichtmaste gehen.
Ist eine interessante Idee, daraus was zu bauen, aber nee, ist es nicht.
Jetzt nochmal eine kurze Nachfrage, damit ich nicht auf dem falschen Pferd sitze. Es geht doch darum, wie die da hinkommen.
Nein. Etienne?
Okay, also, du kannst das Spiel aus den Ecken sehen, obwohl es dort keine Sitz- oder Stehplätze gibt. Das
Richtig.
Heißt...
Und auch kein VIP, können wir auch ausschließen.
Auch keine VIP-Lounge, weil das wäre ja crazy.
Liegeplätze gibt es noch vielleicht.
Aber die Leute dürfen sich dort aufhalten in dem Bereich?
Es gibt Leute, die sich dort aufhalten dürfen.
Okay, es gibt Leute, die sich dort aufhalten dürfen, aber Das sind Leute, die eine bestimmte Funktion haben innerhalb eines Spieltages zum Beispiel.
Nee, das geht in die falsche Richtung.
Okay. Shit.
Ist das ein besonderer technischer Bereich des Stadions, wo irgendwelche Technik rumhängt?
Ist das ein öffentlich zugänglicher Bereich?
Gibt es denn grundsätzlich noch ein vergleichbares Stadion wie dieses Stadion irgendwo?
Ich kenne keins. Ich will nicht sagen nein, von daher kriegst du auch das Ja unter dem Vorbehalt, dass ich nicht garantieren kann, dass es keins gibt, aber ich kenne keins.
Also das ist auch so außergewöhnlich, dass es deshalb tun wir uns ja schwer damit, das rauszufinden, weil das so außergewöhnlich ist. So, jetzt müssen wir überlegen, was kann in den Ecken denn sein? In den Ecken kann im normalen Stadion in Ecken gibt es ja gar keine Ecken eigentlich, ne? Ist ja alles irgendwie rund gebaut, oder?
Naja, es gibt ja schon Ecken. Also okay. die typischen Fußballstadien, die jetzt keine Leichtathletikstadien
sind. Was ist denn da in den Ecken?
Da sind doch Haupttribünen und dann vier Ecken.
Ja, was ist denn da in den normalen Ecken? Das ist eine runde Kurve, Zuschauerbereich. Genau. Und ja. Da können kein Zuschauer, weil dieses Stadion, da sind Betonpfosten, die das Stadion tragen in den vier Ecken.
Ja, aber das, also A, würde man von da aus nicht das Spiel gucken können und B, wäre das nicht so besonders, wenn da jetzt Flutlicht da oder Betonpfosten oder eine Tragekonstruktion oder so sind. Also okay, es kann sein, dass es da irgendeine besondere gäbe, aber nee, ist es nicht.
Okay.
Ist aber heute schwer.
Dort sind Parkplätze.
Auch eine interessante Idee, ne? Von denen könnte man das Spiel aus sehen, aber ist es auch nicht. Aber in diese Richtung denken, was könnte da sein, was üblicherweise nicht in einem Stadion ist? Und Parkplätze sind eine von den Dingen, die definitiv nicht im Stadion sind und von denen man aus das Spiel sehen könnte.
Ah, ich löse jetzt.
Scheiße, okay. Ich bin unter Druck. In diesen vier Ecken, dieser besondere Bereich, hat das etwas mit der Feuerwehr zu tun?
Nein.
Nee.
Handelt es sich dabei um ein Gefängnis?
Was? Nee, also interessante Idee, aber...
Das Stadion ist quasi innerhalb quasi eines Gefängnisses und die Insassen können aus ihren Zellen durch die Ecken ins Stadion gucken oder sowas. Weißt du, zum Beispiel das Fußballstadion in Bochum zum Beispiel.
Viele Schritte zu weit gedacht. Ja. Die Richtung ist gar nicht mal schlecht. Aber
wir überzeugen, ich möchte lösen. Das, ja, das war eine gute Idee. Viel zu speziell. Also eigentlich suchen wir was.
Na ja, gut, dann sage ich Wohnhäuser einfach.
Ja, aber du bist richtig. Ja gar nicht mehr dran.
Aber ich habe eben das Beispiel Bochum genannt und das ist ja genau.
Aber ich möchte gerne lösen.
Ach Jochen, komm mal.
Es sind keiner Wohnhäuser.
Keiner wird dir dafür Credit geben jetzt. Das ist absolut lächerlich.
Okay, ist dein Punkt.
Ich werde diesen Punkt vor Gericht erklagen.
Es sind da Wohnhäuser?
Es sind Wohnhäuser in den Ecken. Das ist ein Stadion, das 1937 erbaut worden, hatte erst 35.000 Plätze und wurde dann irgendwie bei diesen ganzen Modernisierungen, gerade in England, da fallen ja immer extrem viele Plätze weg, aus Sicherheitsgründen und so. Die jüngsten Umbauten waren zwischen 2005 und 2007. Und um die zu finanzieren, hat man einen Teil der Stadionfläche einer Immobiliengruppe verkauft. Und die hat dort wirklich in Anführungsstrichen ganz normale Wohnhäuser gebaut. In allen Ecken des Stadions mit Blick auf, also nicht für jede Wohnung nehme ich an, ne, aber zumindest für einige der Wohnungen, mit Blick vom Balkon aus aufs Spielfeld. Und ich habe nachgeguckt, ein modernes Drei-Zimmer-Penthouse mit Blick aufs Spielfeld kann man dort ab etwa 1550 britischen Pfund pro Monat mieten, was vergleichbar ist mit normalen Nicht-Stadion-Wohnungen in diesem Stadtteil von London. Nur als Vergleich: Als ich in Gibraltar gewohnt habe, habe ich für eine Zweizimmerwohnung, nicht modern, nicht Penthouse, vor knapp 10 Jahren 1200 Pfund bezahlt. Also das ist kein extrem hoher Preis für so eine exquisite oder
als
exklusive Geschichte.
Als ich in London gewohnt habe, habe ich für 50 oder war 45 Quadratmeter Wohnung, glaube ich, 3000 Euro.
Ja, wenn du so super zentral bist, dann glaube ich, geht's nochmal extrem hoch.
Aber das hat dir doch Giga damals gezahlt, oder?
Ja,
ja klar. Ja.
Aber
das ist von meinem Gehalt sein.
Ich wollte gerade sagen, hey. Ich habe, aber die Geschichte, wo ich
die Leute, weil ich die Idee super geil finde, egal was es für ein Fußballverein ist, quasi im Stadion zu wohnen.
Aber das geht ja zum Beispiel, deshalb habe ich das eben ein bisschen untergegangen gesagt, das erinnert mich ein bisschen an das Fußballstadion vom VfL Bochum, der ja auch, da ist das Stadion mitten in der Stadt, quasi in einem Wohngebiet. Und auch da kannst du, ich war da nämlich mal als DFB-Pokal irgendwann Bochum gegen Eintracht war. Und da kannst du von dem Haus aus quasi wirklich aufs Spielfeld gucken.
Zumindest war das damals Stadion in Deutschland. Ja. Ne? Da war das nicht Grünwalder Straße irgendwie auch, wo 1860 immer gespielt hat, wo die Leute immer von ihrem Wohnhaus aus.
Möglich, klar, gerade in so, man sieht es auch ab und zu mal beim DFB-Pokal, wenn irgendwelche kleinen Mini-Vereine oder so.
Genau, also alles, was Tribünen hat und in der Stadt halt ist. Ja, also klar, das gibt's gelegentlich, aber in dem Fall ist es halt wirklich ins Stadion reingebaut. Und aber also ich fände es auch so irgendwie richtig spannend, vor allem wenn es dann noch eine Mannschaft ist, die man gerne gucken möchte, wobei das jetzt bei uns natürlich nicht so ganz wahrscheinlich ist.
Georg,
bei uns nicht der Fall ist.
Ganz ehrlich, das war ein schönes Rätsel.
Schön, ne?
Oh. Naja, naja. Also kommen wir mal zu unserer Patreon-Seite patreon.com/podcast-ohne-namen. Auf Patreon findet ihr natürlich unseren Podcast und ihr könnt unseren Podcast und damit uns supporten. Und als Dankeschön bekommt ihr den Podcast einen Tag vor allen anderen armen, geizigen Schweinen. Und vor allen Dingen werbefrei. Und außerdem könnt ihr mitmachen beim Hour, beim Ask Us Anything. Und da könnt ihr uns Fragen stellen. Ein paar davon lesen wir in jeder Folge vor und gehen darauf ein. Mal mehr, mal weniger. Hast du schon eine? Ich habe übrigens pünktlich heute zum 1. Juli. Wir nehmen ja heute auf am 1.
Juli. Das hat mich tatsächlich gewundert, als ich eben die Posts durchgegangen bin. Da war schon Juli-Thread.
Und mich hat gewundert, dass nur einer da war.
Das stimmt.
Oh Mann, Eddie. Schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Ja, das ist echt, das ist schöner als über Distanz, ne?
Ja.
Okay, ich fange gleich mal hier mit der ersten Frage an. Von Neikling. Der fragt, lest ihr gerade ein Buch und wenn ja, welches? Und wie steht ihr allgemein zum Lesen?
Okay, ich gebe zu.
Jetzt kommt's.
Ich fange jetzt mal an. Mein Lieblingsbuch ist Sarum. Die Geschichte von Salisbury. Das ist aber auch das einzige Buch, was ich, glaube ich, 5-mal gelesen habe. Ich lese sehr wenig, weil ich habe Konzentrationsschwäche.
Das ist mir noch nie aufgefallen.
Irgendwann kann ich nach so 10, 20, 30 Seiten, wenn mich dieses Buch nicht sofort fesselt, bin ich so verflust im Kopf, dass ich da rausmarschiere und das Buch wieder hinlege.
Aber also das ist ja keine, also das ist ja nicht nur bei Büchern, du bist ja der, also wirklich, ich habe es gesagt, als ich hier in die Kabine gekommen bin, du hast einen neuen Tisch hier, du hast im Prinzip neue Technik und hier sieht es schon wieder aus wie bei Hempels unterm Sofa. Überall, wo du hingehst, entsteht ein kleines bisschen Chaos.
Aber es funktioniert, guck.
Ja, aber du bist wirklich wie Daniel Düsentrieb oder wie so ein, nee, das klingt zu positiv. Du bist wirklich du bist Professor Bienlein aus Tim und Struppi, du bist der zerstreute Professor.
Ja.
Aber man ist immer noch ein Professor. Gibt es sowas
immer auch als Nicht-Professor-Variante? Du bist einfach nur ein zerstreuter Typ.
Zerstreuter Trottel.
Nein, so nicht. Aber du hast eine Hippeligkeit an dir, die
macht dich wahnsinnig.
Ich finde dich so krass. Ich finde das wirklich krass.
So, komm, Bücher. Ich will jetzt mal, dass wir einmal wirklich alle diese Frage beantworten.
Ja, dann mach doch.
Ja, ich dachte, du willst gerade, weil du so ausgeholt hast.
Ich habe ja nur ausgeholt zum Thema Hippeligkeit, noch nicht zum Thema Buch.
Also bei Büchern, bei mir ist es so, dass ich verbinde nichts Besonderes, Magisches oder sonst wie mit dem Medium Buch grundsätzlich. Also es ist für mich nichts Heiliges, wo ich mir denke, etwas zu lesen ist in irgendeiner Art und Weise besser als irgendeine andere Art der Freizeitbeschäftigung. Ich glaube, das ist bei manchen Leuten, die lesen ganz anders. Für die ist das so eine Art heiliger Gral und die möchten am liebsten dann irgendwie ihre eigene kleine Kammer haben mit ganz vielen Büchern, mit so einem richtigen schönen Sessel drin. Was ich mag, sind unterhaltsame Sachbücher und das ist so eine krasse Einschränkung. Sachbücher gibt es natürlich viele, aber welche, die dann noch unterhaltsam sind und verständlich auch für so einen normalen Trottel wie mich oder so, gibt es dann eben nicht mehr so viele und das schränkt extrem ein, was es so an Lesematerial gibt. Ich mochte Bücher von Walter Krämer, der hat so einen Statistikprofessor aus Dortmund, der hat über alle möglichen Themen, die mit Mathematik und Statistik zu tun haben, in einer unterhaltsamen Art und Weise geschrieben hat. Dann habe ich einige nutzloses Wissenbücher, ne, wie man am Rätsel sich denken kann, im Laufe der Jahre gelesen. Dann sowas wie Schnelles Denken, Langsames Denken, glaube ich, von Dan Kahneman. Also wer Tipps in diese Richtung hat, gerne auch als Audiobook, nehme ich gerne an. Ich habe aber überlegt neulich, ich könnte ein Buch schreiben. Das habe ich erst die Tage überlegt und die überlebt kommt auch drin vor. Denn der Titel des Buches ist Glückwunsch, du hast Krebs. Und weil ich mir halt dachte, immer wenn Leute an sowas erkranken und auch nur halbwegs semi-prominent sind, schreiben die immer ein Buch. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, das könnte ich ja eigentlich auch machen. Und zwar so ein Selbsthilfebuch in dem Sinne von, das hilft nicht dem Leser, sondern einfach nur mir.
Ja.
Aber einerseits ist es so zum Zeittotschlagen.
Aber also willst du nicht ein Buch schreiben, das auch Leute lesen?
Ja, muss ja nicht zwingend. Also abgesehen davon, dass ich mir dann überlegt habe, ich schreibe es möglicherweise, aber würde es dann vermutlich direkt als Audiobook veröffentlichen und das auch kostenlos als quasi so mehrteiliger Podcast tun, wenn ich es dann irgendwann fertig hätte.
Ja, aber das finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee.
Mach das. Das ist im Moment der...
Du hast doch auch eine angenehme...
Der Plan, es wäre übertrieben,
angenehme Stimme.
Was?
Du hast ja auch eine angenehme Stimme, du könntest es einlesen.
Genau, ich könnte es quasi selber einlesen. Das wäre auch die Idee dahinter. Ich schreibe es und dann so kapitelweise jeweils, keine Ahnung, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so. Und dann halt, keine Ahnung, 20, 30 Kapitel oder so.
Das erinnert mich an diesen Fips Asmussen-Gag, wo er sagt, ich kenne einen Typ, der ist so geizig, wenn er ein Buch lesen will, schreibt er sich eins.
Quasi. Ich habe auch irgendwie mal in der Vergangenheit habe ich auch mal ein Buch geschrieben, aber ich habe das verloren. Das war irgendwo auf meinem Amiga auf irgendwelchen Disketten gespeichert oder auf der Festplatte. Ich habe es nie wiedergefunden.
Okay, also ich habe mir gerade gekauft von Yuval Noah Harari eine kurze Geschichte der Menschheit. Das ist schon ein bisschen älter, aber das...
Geht das in Richtung Bill Bryson, kurze Geschichte der Zeit? Nee, kurze Geschichte von fast allem. Kurze Geschichte der Blablabla.
Geht in die Richtung, ja. Aber ich habe diesen Yuval Noah Harari habe ich auch schon gehört bei Sam Harris im Podcast und bei Joe Rogan und fand ihn total faszinierend. Dann habe ich den mal so gegoogelt und habe gesehen, dass er dieses Buch geschrieben hat. Und da geht es halt wirklich um sozusagen um die Evolution, wie Homo Sapiens
überleben konnte. Was ich gerade gesagt habe, gib mir einen Tipp. Du gibst mir ja quasi schon.
Genau, das ist der Tipp. Das geht in die Richtung und ist auch sehr unterhaltsam geschrieben und man lernt halt auch wirklich nochmal Sachen, die man vielleicht irgendwie schon mal aufgeschnappt hat oder gehört hat oder irgendwie so ein bisschen weiß, aber nicht so richtig herleiten kann. Und deshalb fand ich das sehr gut. Ich habe aber auch erst so, weiß ich nicht, 50 Seiten oder so gelesen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Erstens, ich lese sehr langsam. Und zweitens ist es so, dass ich unter der Woche, oder was heißt unter der Woche, so im normalen täglichen Hin und Her einfach nicht die Ruhe habe. Ich brauche, um zu lesen, muss ich irgendwie Ruhe finden. Das finde ich meistens nur im Urlaub und seit ich Kinder habe, da auch nicht mehr. Aber ich lese eigentlich total gerne und wenn ich erstmal süchtig bin nach einem Buch, dann kann ich auch mehrere Stunden am Stück lesen und ich vermisse das eigentlich auch immer. Aber mir fehlt ein bisschen die Disziplin, wenn ich abends ins Bett gehe, zu sagen, so und jetzt gucke ich nicht noch 30 Insta-Stories und irgendwelche dummen Scheiße auf YouTube, sondern ich nehme mir jetzt ganz bewusst ein Buch oder mein Kindle und lese. Und meistens ist es dann aber auch so, dass ich so schnell müde werde vom Lesen, was ja eigentlich cool ist, wenn du schnell einschlafen willst, aber es ist halt nicht cool, wenn du ein Buch lesen willst. Ich lese 3-4 Seiten und dann klappen mir schon die Augen zu. Und das heißt, ich kann eigentlich nur tagsüber lesen und das kann ich eigentlich nur im Urlaub. Ich habe zum Beispiel ein Buch, da lese ich jetzt original seit 2 Jahren dran, das heißt I am Pilgrim heißt so, heißt es auf Englisch. Ich muss mal gerade gucken, wie das auf Deutsch heißt. Und es ist super spannend und ist so ein von Terry Hayes heißt das. Könnt ihr euch lesen? Oh, der heißt der Faceless auf Deutsch. Der Tod hat kein Gesicht. Okay, im Deutschen heißt es I am Pilgrim und geht um tatsächlich um auch so ein Terrorist, der ein Todesvirus entwickelt und auf die Welt losgeht. Wir sind
wieder auf der Liste.
Wie bitte?
Wir sind unser Podcast wieder auf der Liste, nachdem du gesagt hast, Terrorist.
Ach so, ja. Aber da waren wir eh schon auf der Liste. Ja, stimmt. Also das ist sehr spannend, aber da bin ich jetzt ungefähr 2/3 durch und ich habe mir das vor, glaube ich, 3 oder 4 Jahren habe ich das gekauft. Also und ich kaufe mir sehr viele Bücher. Ich habe ein Kindle voll mit Büchern, aber naja, ich komme nicht wirklich zum Lesen, leider. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Okay, das haben wir jetzt sehr lange geantwortet. Jetzt müssen wir uns.
Was ist euer aktuelles Lieblingswort? Pat Hinz möchte das gerne wissen.
Clown Fiesta.
Clown Fiesta hast du. Ich glaube, ich kann mich an einen Tweet vom Fußball HSV, zum HSV-Spiel, glaube ich, hast du das gemacht, ne?
Das passt nichts besser zum HSV als Clown Fiesta im Moment. Zu Fortuna auch nicht, aber. Ja.
Aktuelles Lieblingswort. Ja, heute ist Brigitte mein absolutes Lieblingswort. Ja, definitiv.
Meins ist eigentlich Schnauze. Weil ich das auch im täglichen Umgang in der Erziehung sehr viel benutze.
Ja, echt, glaube ich, wir haben so ein gutes so einen guten kleinen Teller Buntes gerade geschaffen. Brigitte, Clown Fiesta und Schnauze.
Ja. Schnauze jetzt!
Echt, Schnauze? Ja, genau. Eigentlich ist es ein schönes Wort. So, nächste Frage. Wie steht ihr zu Knäckebrot? Yannick Stadtfeld. Kann ich direkt sagen, ich liebe Knäckebrot, aber nur mein selbstgebackenes Knäckebrot. Denn jeder auf dem Planeten liebt mein selbstgebackenes Knäckebrot. Und wenn ihr mein selbstgebackenes Knäckebrot
Jochen, essen würdet... Ich kenne dich seit fucking über 20 Jahren, glaube ich. Ich habe noch nie von dir Knäckebrot gesehen. Wann hast du denn mal Knäckebrot gemacht?
Was?
Was? Tu doch nicht so, als ob du so eine bekannte Attraktion bist für dein Knäckebrot.
Ja, ich bin bekannt für das Knäckebrot.
Jeder kennt mich für mein Knäckebrot.
Habe ich dir noch nie mein Knäckebrot gegeben?
Dein
jeder Knäcke. Kennt mein Knäckebrot.
Jeder kennt dein Knäckebrot.
Deine Sample Size.
Ich muss jetzt eigentlich meine Frau reinholen, damit sie das bestätigt, weil jetzt stehe ich schon wieder als Lügner da.
Nee, ich habe gerade ein Buch gelesen über dein Knäckebrot.
Ohne Scheiß. Also, ich erkläre dir das Rezept ganz, ganz einfach, ganz schnell gemacht.
Nee, will ich gar nicht wissen.
Aber wenn du es isst, dann, oh, das ist so lecker.
Ja, aber du kannst gerne mal machen. Aber ich, Knäckebrot ist tatsächlich nicht so gesund, nicht wie man denkt.
Ach, weil ich was Leckeres will, oder?
Mein Knäckebrot ist sehr gesund.
Knäckebrot ist voll mit
Sesam. Nein.
Doch.
Das ist Dinkelmehl, Dinkelflocken, Sesam, Öl, Salz.
Klingt auch gesund.
Ach Mensch, Wasser. Und es ist schnell zubereitet und köstlich und reicht für als Energieträger für den ganzen Tag.
Schnell zubereitet?
Ja, das Blöde ist dieses klebrige Ausrollen. Aber das ist so, wie steht ihr denn zu Knäckebrot?
Also Knäckebrot.
Keine besonderen positiven Gefühle dazu. Ich habe mir nie in meinem Leben gedacht, Mensch, jetzt hätte ich aber gerne mal Knäckebrot.
Ist voll mit Kohlenhydraten, kann ich nicht, darf ich nicht mehr essen, Knäckebrot. Ist ein absoluter Irrglaube, dass Knäckebrot sich eignet, um abzunehmen. Was guckst du jetzt? Googlest du jetzt Knäckebrot oder was?
Nein, ich gucke, ob ich mal irgendwann ein Bild von meinem Knäckebrot gepostet habe und siehe da, guck mal hier, so sieht's aus. Lecker Feinschnecker Knäckebrot. Wer mir auf Twitter folgt, Jochen Dominikus, 13. Februar 2019, findet ihr einen Post mit dem Rezept und den Fotos. Und guck mal hier.
Du brauchst da bestimmt eine Stunde für und hast im Endeffekt, wirst du belohnt für deine Arbeit lecker. Von einer Stunde mit Knäckebrot.
Ja, aber das
sieht aus wie Vollkornbrot.
Ja, aber es sieht lecker aus, ne? Und ich habe es jetzt verfeinert.
Das sieht überhaupt nicht aus wie Knäckebrot.
Ja, aber es ist super lecker. Ja. Okay, nächste aber Frage.
Hast du die Frage selber reingeschrieben?
Ich mache ein Laugenbrötchen oder sowas. Irgendwas, was dann lecker ist, wenn es fertig ist.
Hast du die Frage selber da reingeschrieben? Was für ein Zufall, dass du ein eigenes Knäckebrot hast.
Von dem du zufällig noch nie gehört hast.
Dein Knäckebrot mit der eigenen Insta-Seite, Jochens Knäcke.
Mhm. Naja.
Gut. Ja, richtig. Ich habe mich Yannick Stadtfeld genannt und habe mir selber die Frage gestellt.
Jetzt, wo du natürlich sagst, dass es einen anderen Namen ist, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand einen anderen Namen benutzt im Internet. Das muss echt sein.
Das finde ich eine schöne Frage von Kongo-Tante, die habe ich auch habe ich auch selber gestellt. Was werdet ihr machen, wenn ihr irgendwann mal in Rente geht? Dauert natürlich noch ewig. Klar, habt ihr schon Wünsche oder Ideen? Zum Beispiel Eisenbahn bauen, eine Fremdsprache lernen, an Oldtimern schrauben oder mit dem Wohnwagen durch Europa fahren. Irgendetwas Exotisches in Aussicht. Übrigens, super Podcast, danke für die Unterhaltung.
Also für mich Sauna-Club. Ich habe mir gedacht, ja, so richtig, ich denke, ich werde Swinger. Ich werde Swinger mit im Rentenalter, finde ich, ist das richtige Alter, um einfach auch mal hinzugehen und zu sagen, hallo, hier sind wir. Und dann wirst du vorstellen, da sei einer hier, das ist die Bärbel, da hinten ist der Hans-Peter. Wir haben früher FKK gemacht und dann haben wir gedacht, gehen wir mal den nächsten Step.
Jetzt swingen wir mal.
Aber dafür brauchst du die Rente für, oder? Weil in der Rente...
Ja. Naja, also erstens hat er diverse Vorteile. Erstens mal hast du dann dort nur Jüngere.
Meinst du?
Hoffe ich.
Gehst du in den falschen Swingerclub? Oh, dann naja, stürzt sich alle auf dich, weil du so ein junger Jungspund bist.
Ab einem gewissen Alter brauchst du ja dann auch wieder neue Impulse.
Das stimmt.
Ja, richtig. Ja.
Also keine Ahnung, erzählt ihr es mir.
Ich will Kniescheibe schlagen.
Wie bitte? Was ist mit der Kniescheibe?
Den Impuls kriegst du, wenn deine Klöten gegen deine Kniescheibe schlagen.
Genau.
Ich würde gerne...
Wer ist die Person, ich meine, ich kenne das ja auch nur aus irgendwelchen RTL-Reportagen, aber wer ist die Person, die den Nudelsalat macht und den dann anbietet im Swingerclub? Und wer geht, wie viel Selbstbewusstsein muss man haben, um sich da so ein bisschen Nudelsalat zu nehmen?
Was?
Wie kommst du auf Nudelsalat?
Keine Ahnung. Das ist immer in irgendwelchen RTL oder Vox-Dokus, wo es um irgendwelche Swinger geht oder so, haben die da immer eine Bar, da ist ein nackter Barkeeper und daneben steht immer irgendwo ein kleines Buffet mit einem Nudelsalat. Und ich denke mir einfach, das ist der letzte Ort. Also ich sowieso würde ich niemals Hand an den Nudelsalat legen, aber es ist der letzte Ort der Welt, wo ich mal den Nudelsalat probieren würde.
Aber ich finde das gut.
Du findest das gut?
Ja, ich meine, das ist doch nett, wenn da jeder was mitbringt. Ja, das ist so gesehen. Ich habe zum Beispiel neulich ein total gutes Rezept für Hackbällchen. Ja. Und wenn ich die sonst nirgends machen kann.
Kannst du ja mal hinbringen.
Das Einzige, was mir persönlich wichtig wäre, ist, dass der Tisch so eine Bauchhöhe hat, an dem serviert wird.
Der muss eine gewisse Mindesthöhe haben, das sehe ich auch so.
Mindesthöhe haben, weil bei allem anderen...
Damit es nicht aus... Harald, du pimmelst schon wieder das ganze Buffet an. Mann, Harald, kauf doch mal... Harald, ohne Scheiß, wir haben dir schon tausendmal gesagt, mach doch mal einen höheren Tisch hier hin, das ist doch echt scheiße.
Aus dem Buffet.
Harald, nimm die Klöten aus dem Kartoffelsalat, aber jetzt ernsthaft.
Aber wie sagt man es denn seinen Freunden? Ich war gestern im Swingerclub und hab Nudelsalat gegessen.
Der Nudelsalat ist ein Teil, der ungewöhnlich ist.
Genau, daran. Das ist echt unangenehm. Du hast Nudelsalat gegessen, das ist ja furchtbar.
Mit Gurken?
Das ist ja ekelhaft. Nudelsalat. Aber erzähl mir mal, wo ist dieser Swingerclub?
Ja, aber gibt es da ein Buffet, Leute? Das ist sicher.
Ja, weil die müssen ja. Muss doch essen.
Sollen wir erst so ein bisschen rumnudeln oder sollen wir erst ein bisschen was essen gehen?
Ja, aber natürlich gibt es da ein bisschen. Du musst überlegen, wie das mit der Kondition dann auch im Alter und so halt vielleicht aussieht. Da musst du dich ja auch ein bisschen aufpäppeln.
Mit Nudelsalat.
Du verlierst ja auch Flüssigkeit.
Verlierst die. So, Entschuldigung, haben Sie meine Körperflüssigkeit gesehen? Ich habe die irgendwo hier verloren.
Das ein Verlust ist des anderen Gewinn. Ja.
Oh Gott. Okay, Leute, ich glaube, wir machen jetzt hier ganz schnell Schluss. Ihr schreibt fleißig rein, wir melden uns nächste Woche. Übrigens, dann bin ich im Urlaub, wir müssen mal gucken, was wir machen mit Urlaub und so.
Ach, du bist im Urlaub?
Ja.
Ach, der feine Herr.
Naja,
ich falle wieder bestimmt aus nächste Woche, dann passt das.
Nächste Woche wird wieder scheiße. Ja, gucken wir einfach mal. Erstmal vielen Dank fürs Mitmachen und fürs Supporten auf Patreon. Jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Das haben wir viel zu selten gewünscht, schönes Wochenende. Wir kommen ja am Wochenende raus. Wir können den Leuten viel häufiger mal ein schönes Wochenende wünschen.
Nur am Wochenende für diejenigen raus, die schmarotzen. Für die guten Menschen, die zahlen ja nicht. Da sind wir ja schon donnerstags da.
Ja, aber donnerstags auch schon fast.
Fast Wochenende.
Fast Wochenende.
Vize-Freitag, ne?
Vize-Freitag.
Ja.
Okay. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Podcast ohne richtigen Namen.
Tschüss. 3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.